Humor Kids. Also heute wirklich.
Australischen Mitfahrern geschuldet erreicht der Besenwagen heute vor dem Schulbus die Haltestelle. Die Kinder sind stark verwirrt. Es sind keine Schulbusfahrer. Die Situation löst sich schnell auf, als der Trupp Radfahrer, über den die Schüler sich auch schon gewundert haben, in den seltsamen Bus einsteigt und wieder normale Verhältnisse einkehren. Der Besenwagen verlässt Australien und wer hätte gedacht, dass die Radsportwelt sich kurz vor Ende des Jahres nochmal so ins Zeug legt, was Boulevardthemen angeht. Es wundern sich mit dir Bastian Marx,
Paul Voss
und Andi Stauf.
Und Rafa wundert sich auch, schickt aber erstmal vier Insassen zum Prestige nach Luxemburg. Viel Spaß am Wochenende.
Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von
Enduco. Heute ist Enduco mal wieder Partner im Besenwagen, die App für KI-basierte individuelle Trainingsplanung. Wenn du es noch nicht gehört hast, was macht Enduco eigentlich? Das Team von Enduco, übrigens auch leidenschaftliche Radsportlerinnen und Radsportler, hat es sich zum Ziel gemacht, individuelles Training mit Hilfe von KI-Technologie für jeden verfügbar zu machen. Bisher hatte man die Wahl zwischen standardisierten Trainingseinheiten, die nicht individuell sind, und einem Personal Trainer, der zwar individuell, dafür aber auch deutlich teurer ist. Mit Enduco bekommt ihr eine App, die euch ganz individuell Trainingspläne generiert und diese dann jedes Mal auf euch anpasst, sobald sich was bei euch ändert. Beispielsweise, wenn ihr mal nicht trainiert habt. FTP-Tests werden ebenfalls verplant und natürlich richtet sich der ganze Plan nach euren Saisonzielen, die ihr in der App hinterlegen könnt. Wer also strukturiert nach einem Trainingsplan trainieren möchte, der sich 24/7 nach ihm richtet, und wer dabei nicht zu viel bezahlen möchte, für den könnte Enduco interessant werden. Die App könnt ihr ganz einfach 2 Wochen lang testen und dazu geht ihr natürlich auf enduco.app/besenwagen. In unseren Shownotes alles nochmal nachzulesen.
Hast du ihm mal wieder richtig Mühe gegeben mit der Einleitung, Basti?
Ja, irgendwann muss ich ja auch mal wieder ein bisschen hochfahren. Einen Gang hochschalten im Einleitungsgeschäft. Nicht immer auslagern. Was daran Schuld haben könnte oder mitgewirkt haben könnte, ist endlich gibt es wieder Pocket Coffee.
Ich habe heute schon gefrühstückt. Genau, ich hänge noch auf Facebook rum.
Zieh mir direkt noch einen rein.
Weil ich bin ja irgendwie noch hängen geblieben. Deswegen bin ich manchmal auf Facebook und da werde ich gerade vollgespült mit Pocket Coffee-Werbung. Und auch auf YouTube überall. Also, das ist, glaube ich, gerade wie am Kommen. Die müssen hier zugehört haben, die Marketingabteilung. Und ich weiß gar nicht, wer ist der Hersteller, der Große?
Ferrero.
Ja, natürlich, wer auch sonst.
Ich hätte auch gern so ein Team mit Pocket Coffee als Hauptsponsor. Also, ich habe ja viel gelernt. Pocket Coffee macht Sommerpause. Wenn es warm ist, will sich keiner flüssigen Kaffee scheinbar, oder wenn in der Trikottasche, wenn das schmilzt, wird es schwierig. Und diese Sommerpause ist jetzt scheinbar in Deutschland vorbei, war aber vorher schon. Pocket Coffee nähert sich aus Richtung Süden. In Österreich und der Schweiz gab es vorher schon Pocket Coffee und ein Hörer hat mir wirklich auch eine Palette geschickt.
Aber jetzt mal ernsthaft, machen die wirklich Sommerpause?
Ja, die machen Sommerpause.
Wie viel Koffein ist da drin in einem so einem Ding?
Ich weiß es nicht.
Das reichen wir nach.
Aber ja. Jetzt geht's wieder vorwärts hier.
Ja, sehr gut, sehr gut.
Hause von Sie.
Genau, jetzt kommt ja nochmal so der Part, was bei uns so ging. Dann möchte ich ganz kurz kundtun, dass ich das Ruhrgebiet mir angeschaut habe, oder einen Teil des Ruhrgebietes am Wochenende.
Ja, du warst erstaunt, dass es da gar nicht so, dass es nicht nur Schlote gibt.
Ja, also ich bin da angekommen und dann dachte ich, da gibt es eine Schlote, was auch immer Schlote ist. Auf jeden Fall.
Schlote sind Schornsteine.
Also nee, da gab es nicht nur Schornsteine, aber es war da, wo ich hingekommen bin, das war Gelsenkirchen. Ich hoffe, Gelsenkircherinnen fühlen sich jetzt nicht angegriffen bei dem, was ich sage, aber es ist unglaublich hässlich da. Aber die Bundeskegelbahndichte ist enorm hoch. Also egal, was für ein Restaurant, Asiate, meistens Italiener mit Japanisch gemixt auch gerne, hat alles eine Bundeskegelbahn. Der Italiener, bei dem ich war, hatte eine. Und überall um das Hotel herum, wo ich war, war ein Bundeskegelbahn. Also fand ich sehr beeindruckend. Und dann bin ich am nächsten Tag Rad gefahren bei dem Gravel Games da. Und eine krass geile Route. Also war richtig schön, das Ruhrgebiet mit dem Gravelrad zu entdecken. War irgendwie so.
Ist grüner, als man denkt, ja.
Ey, nur grün. Also es war wirklich 50 Kilometer, davon vielleicht 2 Kilometer Asphalt. Und der Rest waren so Feldwege, Waldwege, angelegte Schotter, Radwege. Mega geil, auch architektonisch einfach so aus den Zechen echt was Schönes gemacht und mega cool.
Prophezeie ja seit 10 Jahren, es hat zu 0% bisher angefangen, dass das Ruhrgebiet nochmal das neue Berlin wird, weil das der letzte großstädtische Raum ist, der noch von Hipstern unerschlossen ist.
Ja, aber das Problem da ist, was du in Berlin halt hast, du hast ja dann auch eine Szene und also die sehe ich jetzt.
Ja, die hat noch nicht gestartet auf jeden Fall.
Die sehe ich jetzt in Herten und Gelsenkirchen gerade noch nicht so richtig. Ich glaube auch noch ein ganz weiter Weg, aber es lohnt sich trotzdem hinzukommen, weil auch die Menschen, das ist so ein bisschen, ich habe mich so ein bisschen heimisch gefühlt, anderer Dialekt, aber auch so geradeaus und so trotzdem herzlich, weißt du, so wie Berlin nur in freundlich. Also ich fand's ja ganz gut.
Ja, ich habe vor 2 Wochen, glaube ich, abends, ich weiß gar nicht wieso, aber mit meiner Freundin zusammen einfach mal Manta Manta geguckt. Und das ist so ein Dokumentarfilm über das Ruhrgebiet auch.
Ja, aber das siehst du da jetzt noch, ne? Also es ist halt wirklich, die Klischees, die werden halt bedient. Aber das ist eigentlich auch das Geile daran. Die sprechen so, wie du es dir vorstellst.
Ich bin ein Freund von Klischees, auf jeden Fall.
Also ich finde es, ich fand es ziemlich gut. Und ich muss da mal einen Shoutout geben zu der Anni, die quasi die Route gemacht hat und die auch sehr viel in dem Ruhrgebiet da macht und sehr viele Routen hat. Und zwar Mountainbike-Road-Anni auf Instagram. Folgt da mal, die macht da viel in dem Gebiet und ich glaube, hat auf Komoot auch eine geile Kollektion, wo man viele Routen sieht und es lohnt sich auf jeden Fall. Also so, dass ich nochmal zurückgehen würde und mir noch mehr angucken möchte. Gut, Werbeblock Ruhrgebiet hiermit beendet.
Also weißt du, wer auch schon mal im Ruhrgebiet graveln war? Mein Vater.
Ja, dein Vater war schon überall. Aber damals war es wahrscheinlich nicht graveln, sondern er hat einfach nur
Radtouristik erfunden. Das ist nicht lange her, Paul. Wir hatten einen guten Kumpel in Duisburg und von da aus haben die schon die eine oder andere Runde da gedreht, hat auch immer begeistert davon erzählt.
Ja, das ist echt, also ich war, da höre ich auch gleich auf, ich war da wirklich erstaunt, ne? Das ist so irgendwie, wie damals bei meiner Tour quer durch Deutschland, sind wir um Nürnberg, wo ich erstaunt war, wie geil das ist zum Radfahren. Und das ist halt so ein Gebiet, wenn du auf die Karte schaust, bei Google Maps oder so, siehst du halt nur Autobahnen. Und wenn du auf den Straßen fährst, ist es auch nicht geil. Es ist halt überall Stau, nur Ampeln und macht einfach keinen Bock. Aber halt so Offroad da fahren ist halt einfach mega. Und du fährst da wirklich dann irgendwie 50 Kilometer und siehst eigentlich kaum ein Auto. Das ist schon krass. Das erwartest du halt nicht, wenn du das Ruhrgebiet siehst, so auf der Karte. Ja,
ja, bei mir hat sich ja jetzt das eingestellt, was wir mal mit dem Besenwagen vorhatten oder vielleicht noch vorhaben, dass uns Leute, Firmen Produkte schicken, einfach, dass wir das mal fahren und dann irgendwas zu sagen. Nachdem ich jetzt Lightweight-Laufräder gefahren bin, habe ich meinen neuen Satz bei Jaco abgeholt, auf den ich jetzt, seit ich das Rose habe, warte. Der hat sich jetzt mal ins Zeug gelegt, wo er gemerkt hat, dass ich von Lightweight einen Laufradsatz geschickt bekommen habe. Und gleichzeitig hat sich noch jemand von Bike Ahead gemeldet. Die machen so Six Spokes.
Oh je.
Ob ich die nicht auch mal fahren will.
Ja,
und da ich jetzt schon im Full-Meth-Bereich angekommen bin, why not?
Da kann ich was zu sagen.
Reifen dann bitte.
Ja, die brauche ich dann von, wer macht das, Schwalbe?
Schwalbe macht die, genau, das ist die Spartakus Edition.
Ja, come on, why not? Her damit.
Die hat der, ich kenne jemanden, der die auch fährt, hier in meinem näheren Umfeld in Berlin. Ja, also bist du auf jeden Fall, sagen wir mal, bist du auf jeden Fall Meth angekommen dann, ja.
Du Vollgas.
Also da brauchst du noch Monster Energy Helm und Monster Energy Dose in der Hand.
Ich bestell mir auch diese Aufkleber. So ein paar grüne M's müssen auf jeden Fall her jetzt langsam. Ja, mit Lightweight, ja das Gleiche, ne? Also bergauf, mega geil, aber bergab, wenn du einen modernen Laufradsatz gewohnt bist,
aber jetzt mal kurz,
musst du dich schon nochmal ein bisschen umstellen.
Aber die kamen jetzt über die Personen, die wir beide kennen oder wir drei kennen.
Genau, einfach so, ohne irgendeinen Deal oder so. Ja, also okay.
Aber darfst du die behalten?
Einfach nur, nee, Quatsch. Also die sind einfach mal hier, kannst mal ein paar Wochen fahren, steht hier eh nur rum.
Okay.
Aber ey, ich hatte jetzt, glaube ich, das teuerste Rose der Welt am Wochenende.
Ja gut, ist auch nicht schwer, oder?
Also weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber dieser Laufradsatz steht bei irgendwo im Internet, bei Jedi Sports, die vertreiben, das ist hier in Krefeld, keine Werbung, jetzt einfach nur, da habe ich die gefunden, stehen die online für 6,5 Scheine.
Ernsthaft?
Ja. 6,5 Scheine.
Wann ist die Obermeier oder wie heißt die?
Obermeier Evo.
Ja, okay, krass, Alter.
Ja, hat sich aber gut damit getroffen, dass ich hier mit Team Aero unterwegs war und den besten Tag seit 4 Jahren hatte. Aber zweitbesten 5-Minuten-Wert meines Lebens gefahren am Wochenende. Hat richtig Bock gemacht.
Okay, Glückwunsch. Aber mal kurz eine Frage noch dazu. Werden die noch in Deutschland hergestellt?
Ja, okay. Alles. Und deswegen dauert es, glaube ich, auch so lange, dass sie an etwas moderneren Felgenprofilen arbeiten und noch nicht released haben.
Ja, okay. Gut, Werbeblock beendet.
Ja, also ich gebe wieder Einschätzungen, wenn ich dann so Sixpacks hatte. Fragt mich gerne persönlich.
Als nächstes kommt dann Spinergy auf dich zu und schickt dir diese, weißt du, wo dann, waren das 4 Speichen, aber dann eigentlich 8, wo er dann nochmal geteilt waren.
Habe ich.
Andi hat die, genau.
Aber ja, auch Andi, so aus den 90ern.
Mach doch auch mal ein Review.
Ich habe immer noch keine passende Schaltung dazu. Also das habe ich mir noch als Projekt aufgeschoben. 90er Radaufbau. Okay.
Mit so einem Kendall, ne?
Ja, Kendall oder Colnago. De Rosa hatte da auch ganz coole Rahmen in der Zeit.
Ja, ich dachte, du hast schon einen.
Oder Gios. Gios wäre geil.
Oh ja, man, so ein blauer Gios, ja.
Aber die Lightweight, sage ich schon. Die Spinergy, die haben so rote Decals.
Nee, da musst du neue machen, Andi. Da musst du blaue Decals reinmachen. Pimp my ride. Okay.
Ja, das ist das kleinste Problem. Das kriegt man hin auf jeden Fall.
Genau, dann hier nochmal irgendwie letzter Aufruf.
Na, ich glaube, gestern Abend um 0 Uhr war irgendwie Meldeschluss.
Ja.
Aber man kann ja bestimmt noch nachmelden.
Ja, genau. Und Leute, nee, Kids müssen wir sagen.
Kids, genau.
Also fahrt nach, wo ist das denn? Köln?
In Köln.
Ja, genau.
Köln, Poll oder Deutz oder so. Ja, genau. Also rechtsrheinisch Industriegebiet, 2,2 ja. Kilometer Runde.
Genau, fahrt da hin und holt euch die Scheine ab. Also ganz ehrlich, ich meine,
ja, also im Juniorinnenrennen ist, glaube ich, jetzt gerade jede Nachmeldung ist Geld wert. Also du holst mit der Nachmeldung, wenn du ins Ziel kommst, mehr raus, als du bezahlt hast.
Genau, weil es so wenig sind. aber das
bei
ist halt,
Junioren sind schon ein paar gemeldet. Das haben wir mittlerweile schon hinbekommen.
Ja, aber denke ich mal, ey, das ist halt so viel Preisgeld. und denn da ist halt, also da frage ich mich manchmal, wenn man sich darüber beschwert, dass es keine Radrennen gibt, und dann die da sind, nicht annimmt. Das ist natürlich auch jetzt schon spät im Jahr und nicht alle wohnen im Kölner Raum. Ich verstehe das schon mit Anreise und gerade auch bei den Spritpreisen ist das irgendwie längere Anreise, ist auch nicht so geil. Hotels werden jetzt auch nicht günstiger. Kann ich alles nachvollziehen. Aber irgendwie schon schade, dass da dann so wenig Meldungen einkommen. Obwohl wir so viel Kohle raushauen. Also ist echt nicht wenig.
Ja, es war halt alles Short Notice, ne? Wenn wir das nächstes Jahr vielleicht ein bisschen früher ankündigen. Ach, und alle da sind vielleicht. Also ich bin da am Sonntag.
Andi wird live zugeschaltet aus Australien.
Apropos Preisgelder, wie involviert oder wie viel Einblick habt ihr eigentlich in diese E-Racing-Geschichten?
Gar
seid ihr
nicht
da noch drin?
Ich hab das schon wieder vergessen. Nee, ich swifte nicht. Ich hab's einmal probiert, ich versuche immer noch, mich da reinzufühlen, aber es funktioniert nicht.
Mir ist das ja eine völlig unbekannte Welt und umso erstaunter war ich, dass es gibt ja noch es gibt ja mehrere Plattformen, nicht nur Swift. Und eine davon nennt Woosh, also die auch bei UAE-Sponsor sind.
Heißt Woosh, My Woosh heißt das, glaube ich, oder so.
My Woosh.
Oder? Oder die Website heißt so. Also das habe ich jetzt auch, Paul, erst seit Neuestem gelernt.
Wenn du da dir die Preisgelder mal anguckst, dann wirst du, glaube ich, auch noch E-Racer. Ich habe gehört.
Ja, es gibt ja.
Die schütten jedes Jahr Millionen Euros in Preisgeldern aus.
Ja, aber wie finanziert, erstmal sind die Sponsor, wer steckt dahinter? Irgendwer aus den Emiraten oder
was? Ja,
der
ja.
Okay, die haben einfach zu viel Geld.
Genau.
Und wollen es halt.
Okay. Und wollen halt anscheinend räumen das alles irgendwelche Südamerikaner gerade ab, die wahrscheinlich auch ein bisschen Gewichtstuning machen. Also ich weiß nicht, wie fortgeschritten die da mit der Betrugskommission sind. Aber da kann man richtig Kohle verdienen. Also wusste ich nicht.
Ich kann euch ja mal so ein bisschen auf dem Laufenden halten, wenn ihr Lust habt, denn mein neuer Arbeitsvertragspartner hat ja so ein E-Racing-Team auch Und die haben so ein bisschen Probleme mit Zwift, weil eine Fahrerin, wir haben das hier länger behandelt, da gesperrt wurde, mit so aus Gründen, die aber nicht so richtig belegt wurden, dies, das.
Wie bei dem Schachspieler.
Und die fahren jetzt auf Maiwusch. Und die machen, glaube ich, auch in Deutschland eine Rennserie da jetzt.
Okay.
Aber jetzt also mal kurz, die versuchen quasi eigentlich Zwift zu killen mit so viel Money, dass die alle irgendwann umsteigen oder was.
Also ich glaube, die unterscheiden sich so ein bisschen. Also ich glaube, Woosh hat auch so realistischere Grafik, oder?
Ja, aber ich glaube,
Zwift ist ja eher wie so ein Computerspiel.
Aber Zwift ist ja mega groß. Ich glaube, die machen ja gar keinen Gewinn.
Bessere Grafikkarte.
Wie kann sich sowas rentieren, wenn du noch so viel Preisgeld raus hast? Das ist ja einfach nur, weil du Bock drauf hast. Das wird doch nie.
Ich habe mir, also so hab mir die Bücher da jetzt nicht angeguckt.
Nein, aber das ist ja
riesengroß. Also ich weiß nicht, ich denke schon, dass sich das vielleicht irgendwann rentiert, wenn du eine gewisse Anzahl an Usern hast und die lockst du natürlich dann damit, ne? Wenn es da viele Preisgelder gibt.
Wie auch immer, wollen wir nicht weiter Werbung dafür machen? Leute, am besten draußen fahren.
Genau, am besten überall
ablehnen. Schutzblech ans Rad. Ja, ist auf jeden Fall Schutzblech zeigt gerade wieder. Und ich überlege mir, ein Winterrad zuzulegen. Also es wird ein Aubert natürlich. Nee. Und das ist wahrscheinlich eins meiner Gravelräder mit Schutzblechen. Ja, aber geht ja nicht anders. Das ist halt... Aber
ich habe Schutzbleche gekauft die Woche, ja.
Und ganz ehrlich, ich sehe das auch schon kommen, dass wir in eine Ära reinkommen, wo quasi die alten Diamant-Stahlräder aussortiert werden und die Winterräder auf ein Level hochsteigen, wo früher die besten Wettkampfräder unterwegs waren. Ich habe jetzt schon einen Post gesehen von Leuten, deren Winterräder irgendwie mit SRAM Red oder mit Dura-Ace ausgestattet. Da dachte ich mir, Alter, was ist los mit euch eigentlich?
Gibt es Winterräder in Westdeutschland überhaupt?
Kannst du mal zurückdenken an letztes Jahr, da bin ich mit dem Tarmac, war noch mein Winterrad.
Stimmt. Ja, ich glaube, ich hoffe doch, dass es Winterräder auch in Westdeutschland gibt. Oder hört das an der ostdeutschen Grenze, hört das auf, so die Thematik?
Hatte ich immer so das Schutzblech Gefühl. Im Winter. Schutzbleche schon, aber halt am normalen Rad.
Naja, im Osten war echt so, dann hast du unten noch so einen Lappen gehabt und so, das war schon richtig, das war ein richtiges Thema, Jule, ist immer noch. Ja. Aber ich lege mir jetzt auch eins zu. Ja.
Gut, da wir noch einen Gast haben und dann irgendwann mit unserem Gelaber fertig sein sollten. Lass doch mal switchen zu Renngeschehen und so weiter. Was ist eigentlich alles passiert letzte Woche? So unfassbar, denn das erste Thema hat mit Kev zu tun, aber ist jetzt gar nicht mehr so interessant. Letzte Woche, also plötzlich war Ulle, Wigo und Kev mit Lance auf Mallorca. Dann ist Mathieu van der Poel hat irgendwie so eine Hotelaffäre am Start jetzt. Und Lisa Brennauer fährt so Raupen-Strandrennen. Das war eigentlich das Geilste, was ich gesehen habe.
Hotelaffäre.
Habt ihr die Bilder gesehen?
Hört sich jetzt irgendwie komisch an.
Lass mal abarbeiten. So, also erstmal dieses ganze Ulle-Ding. Ich weiß nicht, ich glaube, der ist gerade
Genau, Ulle auch noch im Podcast.
Im Podcast bei Paul Ripke. Kann man sich anhören. Erwartet aber nicht zu viel. Also in dem Sinne, dass man viel erfährt aus der Vergangenheit, aber ich finde, da ist eine krasse Marketingoffensive gerade, oder?
Ja.
Also das ist ja brutal, Mann. Also der ist ja omnipräsent und wir hatten irgendwann mal ein schlechtes Gewissen, dass wir den nicht einladen wollen und nicht weiter hier thematisieren oder nicht zu sehr. Und jetzt ist der eh überall. Hätten wir es einfach mal gemacht.
Nee, ich bin absolut zufrieden mit der Entscheidung.
Ja, natürlich, aber es ist halt gerade krass. Ich finde es schon fast ein bisschen absurd, wie präsent er gerade ist. Und alle machen gerade nochmal ein Foto mit ihm.
ja, ich weiß halt selber aus meiner Ansicht nicht, ob genau das nicht problematisch ist und ihn nicht wieder auf so ein High führt, was dann wieder zum Down wird. Aber es muss ja nicht sein.
Genau.
Aber hat jetzt auch keiner damit gerechnet. Ich meine, das ist natürlich wie die Faust aufs Auge, dass sich jetzt Wigo und Kev mit Lance und Johann Brunel noch auf Malle setzen und einlaufen.
Den habe ich gar nicht erkannt. Ich habe Johann Brunel auf dem Foto gar nicht erkannt.
Auch leicht.
Erst als er verlinkt wurde, habe ich, oh fuck, dann hast du es im Gesicht erkannt.
Ja.
Er sieht auf jeden Fall jünger aus als früher. Es liegt aber einmal daran, dass die Haut sehr straff ist jetzt. Ja. durch die Fülle.
Ja, Wigo auch mit seinem Mathbike unterwegs, also weiße Reifen, Five Spokes, keine Socken. Das ist eigentlich das Härteste, aber er kann machen, was er will.
Es ist Wigo.
Es ist Wigo.
Ja, ist.
Also ja, auf den Podcast bin ich auch gespannt. Gut, man kann halten davon, was man will, aber interessant wird's.
Ey, ich finde halt die Konstellation so. Das sind ja alle schon Legenden des Sports, das muss man sagen, ne? Also so. Also in der Tiefe sowie in der Höhe, so.
Und. Ja, und. Die können alle auf alles scheißen, einfach.
Ja, so. Und es ist einfach alles so. Und stell mal, Ulle war wahrscheinlich der Ärmste in dieser Runde.
Ja, ist gut möglich.
Vom Vermögen her, da saßen ja Multimillionäre.
Aber Ulle sieht am besten aus, muss man sagen. Jetzt mal ganz ehrlich, wenn die so zu vier zusammenstehen, Ulle sieht noch am fittesten aus, so im Gesicht, am jüngsten.
Nee, finde ich.
Lance sieht ja wirklich aus wie 65.
Das ist ja, echt aber krass. Der, ne? Ist auch schon.
Wigo hat halt so den typischen Briten.
Ja. So, und so leichten Bauchansatz, aber ich finde Ulle sieht nicht.
Tattoos sind halt auch schlimm, aber.
Ja. Bin ich gespannt. Aber
ich wäre auf jeden Fall, da dachte ich mir, lieber da dabei als beim Ulle-Camp gewesen. Ich glaube, die Stimmung da ist nochmal geiler.
Ja. Aber jetzt die Frage: Hat Kev einen Vertrag?
Andi, kriegt man irgendwas mit?
Nee. Also.
Rumors? Wird er aufhören?
Oh, aufhören wäre echt übel, ne? Also.
Das wäre echt
wenn
übel,
er jetzt gar nichts mehr bekommt. Die Frage ist halt jetzt tatsächlich noch wo. Ich habe letzte Woche mal drüber nachgedacht. Und es hieß ja lange, dass er da vielleicht zu diesem neuen, beziehungsweise neuen alten Team B&B Hotels wechseln wird. Da, was man aus der Ecke so hört, hört sich jetzt aber eher nicht so danach an. Da scheint dieses neue Sponsoring auch noch auf wackeligen Beinen steht. Und dann wird es ja schon eng, also welche Teams haben Platz für Mark Cavendish, ne? Auch mit der Voraussetzung, dass er dann da die Tour fahren kann, weil ich glaube, das ist sein einziges Ziel, was er jetzt noch hat in der Karriere, nach eben versuchen, diesen Rekord auszugleichen oder ist er jetzt gleich? Ich weiß gar nicht mehr jetzt. Sind auf jeden Fall nicht viele Teams, glaube ich, übrig, die ihm dann so einen Platz dazu sichern können, ne? Beziehungsweise die dann auch auf einem Level sind, um ihn dabei zu unterstützen.
Ja, ich wollte gerade sagen, also bei Downer oder Sauerland könnte auf jeden Fall noch was frei sein, aber.
Ja, nee, ey, und? Also ich würde auch sagen, dass wir nochmal eine Lizenz als Bundesliga-Team lösen, wenn Kev kommt, oder?
Das können wir so stehen lassen.
Das können wir so stehen lassen.
Mit Wildcard für die Tour dann.
Mit Tour Wildcard.
Dann fährst du aber auch.
Dann fahre ich auch, davon kannst du ausgehen. Dann können wir Live-Reportagen direkt aus dem Peloton machen. ich bin auch gespannt. Also ich hoffe, dass Kev irgendwie auch weiterfährt und auch, dass er bei der Tour am Start sein kann und dass er diesen Rekord bricht. Aber jetzt mal ganz kurz. Ah genau, Lisa Brennauer, wo wir es gerade angeschnitten hatten, Buggy-Rennen. Ich glaube, das ist das Club der Besten oder so, wie es heißt, von der Sporthilfe.
Ah, ja. Okay.
Ist das? Roger Kluge ist auch gerade da mit Theo Reinhardt. Ganz viele Sportarten gemixt, treffen sich dann irgendwo und spielen.
Lass versuchen, so ein Bild mit der Folge zu posten oder wenigstens in einer Story zu reposten, dass alle sehen, wie wild diese Beach-Raupen.
Und sie hat gewonnen, glaube ich, sogar auch, oder? Das Rennen.
Sie hat gewonnen. Ja. Ist einfach eine Top-Fahrerin.
Richtig. Egal, ob auf der Beach-Raupe oder auf dem Fahrrad. Aber jetzt mal zur WM. Also ich finde, WM gibt es irgendwie viel zu besprechen, auch so Nachwuchs.
Lass erstmal so ein Fazit ziehen, jeder für sich. Ja. So, wie fandet ihr diese WM?
Okay. Ich fand die Rennen alle ein bisschen. Also ich fand es irgendwie langweilig. Aber ich weiß nicht, aber der Kurs war irgendwie schon gut, fand ich. Aber ich weiß nicht, also so richtig gekickt hat es mich jetzt nicht. Lag jetzt auch nicht an der Stimmung oder an der Strecke, wo ich war nicht da. Aber irgendwie fand ich die Rennverläufe so ein bisschen weird, muss ich sagen. Wahrscheinlich das geilste Rennen war wahrscheinlich das von den Junioren, wo Emil Herzog gewinnt, der Deutsche. Das langweiligste war sicherlich Juniorinnen, weil Buxted einfach gesagt hat, ich fahre halt. Die ist nicht losgefahren, sondern die ist einfach Rad gefahren, die anderen konnten nicht mitfahren und gewinnt dann
das
halt.
Das ist relativ heftig, ne? Also, die ist auch irgendwie 2-3 Rundfahrten dieses Jahr gefahren und hat davon jede Etappe gewonnen und jedes Trikot.
Rumors zu Zoe Buxted sind, dass sie im ersten Jahr auch schon über 20.000 Kilometer trainiert hat.
Oha.
Das ist schon, selbst für die männlichen Junioren wäre das eine happige Zahl. Für Juniorinnen ist es, glaube ich, schon, ich weiß nicht, ob das schon mal jemand vorher gemacht hat.
Nee, wahrscheinlich
da
nicht.
Muss man ja sagen, für den Zuhörer, der sich vielleicht gar nicht so auskennt, dass wenn man jetzt so ein Scout ist aus einem Team, jetzt im männlichen Bereich, dann guckt man schon auch so bei den erstjährigen oder zweitjährigen Junioren, wie viel die trainieren und dann ist es einem lieber, wenn es weniger ist, ne?
Ja, würde ich jetzt nicht
kommt
so sagen.
Oder?
Es kommt auch echt auf die Qualität vom Training an.
Mhm.
Und aktuell mit den Fahrern, die ja wenn überhaupt nur noch kurze Zeit in der U23 verbringen, müssten die eigentlich in den Juniorenjahren schon eine gute Basis gelegt haben, um dann ja einfach die Ausdauer zu haben, um bei den längeren Rennen in der U23 und dann vor allem bei den Profis. Ich meine, da hast du mal schnell nochmal 150, 160 Kilometer mehr bei so einer Weltmeisterschaft zum Beispiel. Und ja, also die Grundlage, die du in den Junioren dann gelegt oder nicht gelegt hast, wenn du, ne, die musst du halt irgendwann weiter aufbauen. Und ja, aktuell, wenn man sieht, wie jung die Fahrer jetzt werden und schon dann in der World Tour punkten, würde ich sagen, also muss so ein Mittelding sein, ne? Irgendwie.
Ja.
Aber wenn du jetzt schon einen sehr guten Juniorenfahrer hast, der wird auch noch sich weiterentwickeln, auch wenn er jetzt vielleicht, sag ich mal, auch bis dahin schon gut trainiert hat, das muss ja jetzt kein Nachteil sein. Und ja, am besten hast du so jemanden, der einfach schon gut trainiert hat, aber immer noch Potenzial hat.
Ja.
Vielleicht auch in anderen Aspekten, ne, wie ja, Sitzposition, Ernährung vor allem bei den jungen Fahrern.
Ja, ich weiß, ich glaube, das ist so ein Thema, das können wir nochmal irgendwann separat auffassen, wie man so Talente irgendwie auch scoutet, welche Sachen wichtig sind. Aber was ich noch sagen wollte, dass auch die Frauen ja irgendwann diesen Step auch gehen werden. Ich meine, es gibt ja auch Beispiele, Annemiek van Vleuten ist jetzt ein krasses Beispiel, aber die ja auch schon sehr viel Umfang machen und ich glaube auch, dass im Frauenbereich da diese Entwicklung irgendwann auch noch dahin gehen wird, um diesen nächsten Leistungsschritt machen zu können, weil du brauchst halt die Basis einfach auch, um dann die anderen Sachen machen zu können. Aber so mein Fazit ist quasi, von der WM fand ich okay. Irgendwie sind das alles im Nachhinein gerechte WeltmeisterInnen, würde ich sagen. Mir fällt jetzt kein Rennen ein, wo es jetzt nicht passt. Selbst U23 mit dem Kasachen, wo der Name mir jetzt nicht einfällt.
Fedorov.
Wenn man jetzt im Nachhinein so, es war jetzt klar ein bisschen überraschend, aber an sich, der war schon stark an dem Tag, wenn nicht sogar vielleicht der Stärkste, nachdem wie er gefahren ist. Von daher sicherlich das weirdeste Rennen, das Frauenrennen. Annemiek van Vleuten.
Ich fand das aber auch sehr, sehr geil, muss ich sagen. Das Frauenrennen,
ja, auf
das
jeden
am
Fall.
Ende. Ich meine, du hattest gut Action so im Finale. Klar war es zum Haare raufen, dass die Gruppe mit Liane Lipper zweimal nicht funktioniert, ja, in der gleichen Zusammensetzung.
Die übrigens die Stärkste war, ne? Also ich glaube,
ja,
da kann man sich darauf einigen, dass Liane eigentlich hätte wenn die anderen, ich weiß nicht, warum die nicht kooperiert haben, manchmal hast du das Gefühl, die wollen lieber gar nichts bekommen.
Persönliche Diskrepanzen.
Ja, genau.
Zwischen den Fahrern.
Aber das ist so schade, weil ich glaube auch, dass sie wird ja am Ende noch Vierte, glaube ich, ne? Vierte. Die hätte sehr wahrscheinlich auch den Sprint gewonnen aus der Gruppe. Also sie hätte Weltmeisterin werden müssen an dem Tag einfach so.
Ja, und wenn man, okay, ich wollte jetzt eigentlich erstmal ein bisschen allgemeiner bleiben, bevor wir auf die Rennen eingehen.
Nee, aber das ist jetzt gerade mein Fazit so. Und dann,
Annemiek van Vleuten nicht einfach vorbeifahren lässt, dann wird sie halt dann auch nicht Vierte. Aber naja.
Ja. Aber und dann Männerrennen. Irgendwie dann am Ende wie erwartet und manchmal versteht man Taktiken nicht, aber ist auch von zu Hause vom Zug immer einfacher.
Was zu sagen.
Ja, das kannst du gleich machen, ja. Immer einfacher.
Mach erstmal allgemein Fazit.
Das geht.
Genau, also WM war lala, ulala. So, das ist mein Fazit. So lala.
Ich würde es jetzt gar nicht so sagen. Also, wir haben ja jetzt echt so mit. Ich fand das Frauenrennen, wie gesagt, spannend. Das Juniorenrennen. Männliche Junioren war, glaube ich, eins der besten Radrennen. Also nicht nur wegen dem Ausgang, aber auch so wegen der, ja, wie die Fahrer da sich einfach gegenseitig attackiert haben, wie aggressiv das Rennen war. War, glaube ich, eins der besten Rennen, was ich überhaupt gesehen habe in den letzten Jahren. Und ja, trotzdem hat man sich immer wieder, also gerade bei der U23 und bei den Männern, dann eher so gefragt, ne, wenn du vom Fernseher sitzt, so, was machen die da eigentlich gerade? Warum fährt da jetzt keiner und so? Und ich habe nochmal mit ein paar Fahrern vor Ort dann gesprochen. die hatten keine Infos. Also die wussten nicht, wie groß die Gruppen sind. Die hatten keine Abstände. Nachher die Gruppe, die am Ende um Platz 2 gesprintet hat, die wussten gar nicht, dass sie um Platz 2 und 3 sprinten. Die dachten, das sind noch 30 ja. Fahrer vor denen. So, und das finde ich schon scheiße dann, ne? Ich war jetzt irgendwie alles ohne Funk. Das kann man sehen, wie man will. Ich finde aber, wenn man keine Radios im Rennen fahren darf, muss es irgendwie sichergestellt sein, dass es regelmäßig Infos gibt, ja. Ob dann auf einer Runde zum Beispiel nicht nur am Ziel die Zeitabstände durchgegeben werden, sondern einfach auch mal da am Berg oder ja, wie es beim Zeitfahren halt gibt, so mehrere Timechecks, wo halt einfach eine Tafel steht, ja, digital, der die Abstände misst und vielleicht einfach vorgibt, wie viele Fahrer noch vorne sind. Das finde ich sonst
zumindest mal weiß, wenn du unter
das einfach das Ergebnis vom Rennen, ja.
Ja, also, finde ich auch. Also ich finde auch diese Calls nach kein Funk irgendwie.
Ja, also auch anders machen, ne? Dass du gar nicht, dass du quasi nur eine One-Way-Verbindung hast, dass du eben das Radio Tour als Fahrer bekommst, ne? Einfach die Infos. Vorne ist die und die Gruppe, so und so viel Abstand, so und so viele Kilometer sind noch zu fahren. Das finde ich, sollte so sein, weil ansonsten verfälscht es das ganz klar das Ergebnis, ne? Ich meine, so ein Fahrer wie Remco, der hatte alles richtig gemacht, so. Der hat halt den Überblick einfach die ganze Zeit behalten, weil er aktiv vorne gefahren ist und dann auch als Erster mit in so eine Gruppe geht. Aber hinten war einfach unklar, wie groß sind die Abstände, wer ist vorne, wie groß sind die Gruppen. Sonst hätte man da wahrscheinlich viel früher die Nachführarbeit aufgenommen. Und am Ende gewinnt mit Evenepoel natürlich auch überragend der stärkste Fahrer. Aber wahrscheinlich wäre der Rennverlauf trotzdem anders gewesen, wenn die Fahrer alle Informationen gehabt hätten.
Wenn Mathieu van der Poel dabei gewesen wäre.
Das natürlich auch, ne? Gerade so ein Fahrertyp, der dann auch eher mal zu früh als zu spät die Gelegenheit ergreift, nochmal nach vorne zu fahren, hätte mit Sicherheit nochmal eine andere Dynamik gegeben, ne?
Ja, aber der wäre ja sehr wahrscheinlich auch in der Gruppe um Evenepoel dabei gewesen und dann wären, glaube ich, die Leute auch anders gefahren.
Da waren ja sonst keine Favoriten dabei, also vielleicht wäre er auch noch hinten gewesen und wäre dann, ja, oder selbst wenn er vorne mit dabei ist, ne, noch ein Grund mehr hinterher zu fahren, ja.
Aber es war auf jeden Fall ein wirres Radrennen, ich finde, Evenepoel kann ich voll leben und finde ich auch, um ehrlich sein, zu Recht, dass er Weltmeister wird und er hat es mehr verdient als jetzt ein Wout van Aert. Laporte hätte ich es gegönnt, aber da war halt jemand vorne. Was ich ja in dem Zusammenhang interessant finde, dass sich mal wieder bestätigt, dass Wout wirklich Probleme hat, ne? An Ende von solchen Rennen, die so lange Distanz haben, die auch so schwer sind, wirklich abzuliefern in einem Sprint und jetzt in dem Fall sogar sein Anfahrer in seinem eigentlichen Team bei Jumbo-Visma mit Christoph Laporte sogar die Silbermedaille holt und den Sprint vom Feld gewinnt. Fand ich interessant. Aber dann auch beim Frauenrennen, ne, die Taktiken da, das war unglaublich. Das tat mir richtig weh. Ich habe mich richtig aufgeregt zu Hause. Ich dachte, was also das halt ist doch geiler, eine Medaille zu holen, das verstehe ich halt immer nicht, ne, als dann einfach eingeholt zu werden und dann zu wissen, dass man einfach dann keine mehr holt, weil schnellere Fahrerinnen da sind. Also das ist ja auch so ein Wahrscheinlichkeitsding und dass man da vor allen Dingen die dänische Fahrerin, Cecily, genau, das, was sie da gemacht hat, das finde ich war halt fatal, zumal sie ja jetzt auch schon dieses Jahr ein paar Mal einen guten Sprint gefahren ist und es nicht unwahrscheinlich gewesen wäre, dass sie eventuell auch gewinnen kann aus so einer Gruppe. Also das war schon sehr weirdes Rennen und mega schade aus deutscher Sicht, finde ich, weil, Also ich weiß nicht, ob Liane nochmal so dicht rankommt.
Ja, die wird stärker noch.
Ja, aber das war jetzt dieses Jahr wirklich, sie war einfach mega stark, sie hat die Gruppe machen können.
Ich sag, nächstes Jahr wird Liane Lippert, ja.
Aber wo ist nächstes Jahr WM?
Ist jetzt in Glasgow. Ja, nicht unbedingt WM, aber insgesamt. Ja. Glasgow könnte aber auch gut werden.
Ja, aber es war jetzt auf jeden Fall, ja, ist schade.
Ist jetzt oft genug Vierte geworden dieses Jahr. Oder Zweite. Aber ey, nochmal jetzt kurz zu meinem allgemeinen Fazit und ich wollte eigentlich überhaupt noch nicht auf Rennen eingehen. Für mich, ich sag's jetzt einfach mal, blödeste WM, seit ich Radsport gucke. Ich habe, glaube ich, insgesamt 2,5 Stunden WM geguckt oder so, weil ich keinen Bock hatte, früh aufzustehen.
Dito, ja.
Gut, eigentlich schuld, aber gar nichts mitbekommen von der Atmosphäre. Dann saß auch, Andi, du hast es ja irgendwie hautnah miterlebt, kann anders sein, aber sah es auch irgendwie alles nicht geil aus, so von der Stimmung, Atmosphäre her. Hat immer gepisst, meistens. Und ja, weiß auch nicht. Irgendwie gar nicht ins Feeling reingekommen. Sonst gucke ich diese Rennen immer echt von Start bis zum Schluss. Und ja, okay. Kann man Australien mal mitnehmen, aber ja, ob da dann jetzt auch jeder hinfliegen muss und so weiter, kann man sich ja drüber streiten. Ich glaube, die nächsten Jahre werden auch noch mehr Weltmeisterschaften in alle Teile der Welt vergeben.
Ja, es gibt ja immer die Diskussion die auch
in Europa. Außer genau, es gibt in Ruanda. 26, glaube ich. Ne?
Ja, 26. Dazu auch, jetzt im Vergleich zum Cross, gibt es auch immer die Diskussion, ne, dass die Amerikaner immer rüberkommen müssen für europäische Weltcups und so. Und die beschweren sich halt auch, dass sie viel herkommen. Und dann, wenn die anderen Nationen da mal in die Staaten müssen für eine WM oder einen Weltcup, die finanziellen, das kostet einfach sehr, sehr viel Geld und auch Zeit, nimmt das in Anspruch. Und ich frage mich dann auch, es ist halt ein sehr, sehr eurozentrischer Sport, ne? So, ob man dann halt sagt, ja, eigentlich auch für die Fans und wo gucken die Leute zu, ob dann wirklich so eine WM Übersee so erfolgsversprechend ist, also was die teilnehmenden Zahlen angeht, plus halt dann irgendwie auch Fernsehzahlen, also weiß ich nicht, ob das immer so eine gute Idee ist. Und natürlich benachteiligt es auf jeden Fall auch immer die Nationen, die von Übersee sind, aber irgendwie. Ja, ist schon auch schwierig, ne? Ob das alles so cool ist, jetzt alles nach Australien zu kahren. Das ist halt auch. Ja.
Ich finde es schon okay.
Also
und natürlich war das jetzt nicht das größte Radsportfest, gerade wenn man es jetzt mal mit letztem Jahr in Belgien vergleicht oder so. Aber ich glaube, den meisten Fahrern hat es echt gefallen. So, es war so einfach, ja, eher so, dass es für die Teilnehmenden, glaube ich, so eine WM war. Als jetzt unbedingt für den Zuschauer. Aber an Teilen von der Strecke war auch richtig viel los. Also gerade am Anstieg zum Beispiel auf der Runde, zumindest am Sonntag, wo das Wetter dann auch mal stabil war, war richtig was los. Und ja, also ich meine, die von 10 Weltmeisterschaften sind ja ungefähr 8 bis 9 in Europa. Von daher finde ich das okay, wenn dann so in regelmäßigen Abständen auch mal, ja, jetzt irgendwie in Kanada wird noch mal eine stattfinden, die erste WM in Afrika, dann das wird, glaube ich, das absolute Volksfest werden.
Also, die ist ja wenigstens auch in der gleichen Zeitzone.
Ja, das stimmt. Ja, das mit den Zeitzonen ist natürlich echt so, dass man dann die Rennen nicht so live verfolgt, wenn es mitten in der Nacht ist. Ja, aber gerade bei so einem 270 Kilometer Radrennen bist du ja auch relativ unflexibel, was die Zeiten angeht. Da kannst du nicht einfach sagen, ich starte jetzt mal um 12 anstatt um 10.
Wer sich übrigens wundert, Andi nimmt heute im Fahrstuhl auf. Hintergrundgeräusche.
Ich hoffe, dass das hier auf der Tonspur, die ich ein bisschen runtergeregelt habe im Gegensatz zu Zoom, nicht so zu hören ist. Aber ansonsten schön so ein bisschen Lounge-Musik.
Ja, ein bisschen Fahrstuhlmusik. Ja. Jo, und dann, ja, jetzt über die Woche haben sich viele über den Sieg von Remco Evenepoel echauffiert, beziehungsweise, ja, jetzt müssen wir uns ein Jahr lang, Remco gewinnt alles und jetzt noch Weltmeister und so weiter, aber sehe ich jetzt gar nicht so. Ich denke mir eher, und tut mir leid, ist natürlich eine Riesenleistung, aber ich denke mir eher, Alter, wie langweilig ist es eigentlich, dass Annemiek van Vleuten alles gewinnt? Giro, Tour, Vuelta, Weltmeisterschaft. Hallo? So, geht's noch? Bitte?
Ja gut, muss du jetzt mal sagen, Weltmeisterin war aus Versehen. Das war jetzt ja, so nicht geplant.
Geh in Ruhestand, bitte.
Ganz kurz, habt ihr noch gesehen, das haben sie auch auf der Kamera fast gesagt, wie sie nach dem Anstieg fast angehalten hat, um auf Marianne Voss zu warten? Und dann habe ich mich eigentlich gewundert, wie kam sie eigentlich dann von der Position, weil dann war sie ja nicht mal mehr in der zweiten Gruppe, sondern sie hat ja gewartet, dann auch in die Situation, überhaupt dieser Gruppe zu sein, die dann wiederum zu der Gruppe um Leanne Littbeth aufschließt. Mhm. Das heißt, die ist dann nochmal davor gefahren in die Gruppe. Also,
der ist auf jeden Fall alles in den Schoß gefallen da in der letzten Runde.
Ja, das ist so geil, wenn du drüber nachdenkst, Mann, wie die einfach auch nicht die Stärkste war, was sie ja sonst immer ist, wenn sie gewinnt, sondern halt einfach so Radrennen gefahren ist für ihre Teamkolleginnen und dann am Ende halt Weltmeisterin ist.
Aber Basti, ich habe jetzt eine Headline gelesen, da war ein Zitat von ihr, dass sie vielleicht doch noch nicht aufhören will, jetzt wo sie Weltmeisterin geworden
genau.
ist.
Genau. Ja.
Ja, die hat ja eh noch ein Jahr.
Die hat eh noch ein Jahr.
Ein Jahr, aber Jahr Vertrag dann vielleicht hat sie noch länger.
Genau.
Die wird jetzt 40, glaube ich. Dieses Jahr noch.
Ja. Bei Movies
haben sie Deutsche Valverde.
Bei Movies haben sie auch gute Erfahrungen.
Ja, stimmt. Gutes, was heißt das Gegenteil von Nachwuchsprogramm?
Pensionsplan.
Pensionsplan, ja.
Ja. Erfahrene, ja. Erfahrene Einheit bei ja. Movistar.
Aber ganz ehrlich, die ist noch so gut, man soll die noch weitermachen. Also, ist halt. Ich finde, du brauchst ja solche Fahrerinnen auch. Also, du brauchst ja so eine Benchmark.
Ja, aber wenn du die Daumen für irgendeine andere Fahrerin im Peloton drückst, denkst du dir dann schon immer, oh, nicht schon wieder. Aber so ist der Sport. Also ganz ehrlich, im Männerradsport sind wir ja echt, wir sagen es ja immer wieder, total verwöhnt, weil die ganze Zeit wieder so ein Hype aufkommt um irgendjemanden. Davon gibt es aber 7. Hm. Und die wechseln sich so ab. Van der Poel, Wout, Remco, Vingegaard.
Ich finde aber bei den Frauen kommt es, also ich meine, Liane, hast du selber gesagt, die wird ja immer besser gerade noch und die wird auch weiterhin immer besser. Und irgendwann wird sie in der Lage sein, auch eine Van Vleuten irgendwie auf gewissen Terrain zu schlagen. Aber ich finde es halt gut, wenn du so auch in dem Bereich so eine Benchmark hast, wo die anderen sich dran orientieren können. Also wenn sie halt einfach die beste Radfahrerin der Welt ist in dem Moment, finde ich es auch cool, wenn sie einfach entscheidet, weiterzumachen. Ich meine, Marianne Voss hat jetzt auch schon so viele Hochs und Tiefs gehabt und irgendwie schon dreimal vor Karriereende gefühlt und immer wieder zurückgekommen. Und du brauchst solche Sportlerinnen halt, ne, um auch die Jungen irgendwie zu motivieren, quasi nochmal den nächsten Step zu machen.
Ja. Ja, sonst ist natürlich richtig geil. Kann ich mir für Andi auch die Freude vorstellen. Emil Herzog, der seine Saison komplett krönt. Und ich habe so ein Mini-Interview jetzt schon mal mit ihm gehört. Im Cycling Magazine Podcast eingespielt. Klingt auch super sympathisch, der Typ.
Ja, ist auf jeden Fall noch so ein ganz normaler Junge geblieben. Also es hört sich jetzt komisch an, aber ist halt total ganz easy so im Basic. Umgang. Hat auch noch so einfach die Mentalität eben von einem 18-Jährigen so, ne? Ein bisschen jugendlich alles noch. Ist auf jeden Fall noch super viel Potenzial. Was das angeht, also es ist genau diese Mischung, die ich eben angesprochen habe. Ne? Ist schon einfach gut im Training, nicht übertrainiert, hat mit Sicherheit noch viele Stellschrauben, die verbessert werden können. Und wie gesagt, das Rennen war wirklich brutal, auch was die Leistungsdaten von den Jungs da angeht. Also das macht mir immer wieder Hoffnung, dann, dass die nächsten Jahre dann doch nicht so langweilig werden und Remco jetzt 10 Jahre am Stück Weltmeister wird. Da darf man schon gespannt sein, wenn die beiden, also ich meine Antonio Morgado auch super, ja, ungeschliffener Diamant, sage ich mal. Wenn man mal guckt, wie er am Fahrrad sitzt, Basti, ich glaube, da hast du dir vielleicht auch gedacht, was ist das?
Ich hab immer Mugatu verstanden. Geil, Mugatu.
Coole Jungs auf jeden Fall, verstehen sich auch ganz gut, ne? Lagen sich direkt nach dem Ziel dann in den Arm und so.
Aber habt ihr die Szene mitbekommen, wo die zwei sich unterhalten haben?
Ja.
Auf der letzten Runde. Ja. Richtig geil. So, can I win? Also Emil fragt Antonio, can I win? Und der so, let's sprint. Then ride.
Ja. Wie das dann halt so abläuft in einem Rennen. Natürlich fragst du dann erstmal, ob der eine noch mitfährt oder nicht und ob er sprinten wird oder nicht. Aber die beiden haben es auf jeden Fall bis zur Linie ausgekämpft. Einen brutal langen Sprint beide gefahren.
Richtige Juniorensprint.
Also
ne?
Wahnsinn. Wahnsinn.
Juniorensprint heißt, dieses Jahr ist letztes Jahr von Juniorensprint.
Ja.
Celebration.
Die Übersetzungsbeschränkung.
Ich kann mich noch erinnern, als Maurice Ballerstedt den Sprint um die Silbermedaille bei der EM gewinnt. Der war, glaube ich, noch schneller. Aber man muss sich vorstellen, 52-14 und die Jungs fahren haben wahrscheinlich fast so viel Power wie der ein oder andere Elite-Profi. Die Frequenz beim Sprint ist höher. Das ist, was man meint bei Juniorensprint. Fallen fast vom Rad. Günther ja auch in der Disco. Ja. Aber nächstes Jahr vorbei. Nächstes Jahr gibt es Elite-Übersetzungen.
Dann gibt es nur noch Jugendsprint.
Dann ist einfach 17. U17. Wird es einfach nach unten verschoben?
Nee, ich glaube nicht.
Müssen die weiterhin 17 fahren? Mhm. Okay. Ja, was haben wir noch? Was haben wir noch zu sagen zu dieser WM? Es ist immer schneller vorbei, als man denkt. Also dieses Jahr besonders, weil es irgendwie so ein bisschen an mir vorbeigeflogen ist. Sehr schade darum. Ich habe übrigens, das sage ich gleich, falls du noch was zu sagen hast.
Nö, also für mich hat sich der Trip auf jeden Fall erstmal gelohnt. Im Juniorenrennen jetzt die beiden Fahrer, die erste und zweite werden, sind halt bei uns in der Agentur, bei Corso. Kann man nicht meckern, ne? Ich meine, letztendlich sind wir auch nur deswegen dahin gefahren. Klar hatten wir noch ein paar andere in den Männerklassen, aber das war schon das beste Ergebnis, was man sich vorstellen konnte, ne? Also. Ja, war cool.
Ja, ich hatte ursprünglich vor, ich habe ja hier, wenn ich einen Urlaub machen will oder irgendwo hinfahren will, habe ich ja hier Schulpflichtige im Haus. Und muss das immer in Ferien machen. Und nächste Woche sind Ferien. Und eigentlich hatten wir vor, wir waren ja an Ostern im Schwarzwald, wieder in Schwarzwald zu fahren. Aber Wetter halt komplette Blamage im Moment. Mhm. Und dann dachte ich mir gestern.
Fliegst du zu Lenz, Ulle und Vigo nach Mallorca?
Genau. Nein, ich dachte mir, was sage ich mit Como? Oder Menaggio? Da kann man noch mit dem Auto hinfahren. Und ist noch Lombardei-Rundfahrt. Und Gravel-WM nächste Woche.
Ah, gehst du gucken?
Machen wir jetzt. Ja.
Kannst du.
Einfach so irgendwie Montag runter und dann ist Samstag ist. Ja, Samstag ist Lombardei-Rundfahrt und ich habe ja schon bei der Deutschen geübt, Paul Flaschen anzugeben. Hat auch immer funktioniert. Vielleicht braucht er mich ja. Könnte man auf jeden Fall mal andenken. Habe ich Bock drauf. Also mache ich jetzt nochmal so ein bisschen italienische Herbstklassiker-Fieber. Und da unten hat es 20 Grad Sonne.
Hört sich gut an.
Ich brauche in der Tat noch einen Betreuer.
Engagiert, ja, also
Basti. Können wir vielleicht, wenn ich gebucht habe, können wir das dann vielleicht
einrichten. Was zahlst du für einen Tagessatz, Paul?
Ja, also ich, das ist gerade so, dass ich
keinen zahlst.
Dass ich keinen zahle. Nee, ich habe ja quasi meine Media-Crew schon da vor Ort und die.
Wir können ja Teil vom Preisgeld machen.
Er gibt ja keins, von daher können wir es gerne machen.
Damn. Richtig schlechten Deal gemacht.
Nee, gerne. Also wenn du da bist und Zeit hast. Also ich habe gerade schon versucht, andere Leute zu akquirieren und versuche, über die Sponsoren was zu machen. Aber wenn du natürlich Bock drauf hast, dann gebe ich dir einen Satz Laufräder in die Hand und ein paar Flaschen.
Ja, können wir vielleicht machen.
Ganz kurz, bevor wir zum Gast gehen. Eine Sache ist noch, die sehr enttäuschend ist. Ich habe ein mega geiles Nationaltrikot gemacht bekommen von Maloja und darf es nicht fahren.
Habe ich schon gehört.
Das ist echt traurig, Mann. Aber
fahr damit einfach ganze Saison nächstes Jahr rum.
Nee, ich fahre damit vor dem Rennen rum.
Okay.
Sehr gut, ne? So richtig hobbymäßig einfach. Als deutscher Meister fahre ich dann quasi rum.
Frank Bussmann.
Jetzt können wir zu Nico gehen.
Hi Nico. Ja, Mann, aber wir hören dich noch nicht. Jetzt hören wir dich. Super. Ja, wir sind, du hast es eben schon gesagt, mal wieder in Schwarzwald gefahren. Haltestelle Alpbruck. Und ich würde sagen, das planen wir seit 4 Jahren. 4 Jahre jetzt ungefähr, seit wir die Folge mit Nico Denz zum ersten Mal angeteasert haben bei uns und gesagt haben, wir müssen eigentlich Nico Denz hier reinholen. Und diese Folge war ursprünglich mal auf den Titel Who the fuck is Nico Denz geplant. Mittlerweile hat sich das so ein bisschen erhellt, aber wir können jetzt mal beleuchten mit dir zusammen, warum Nico Denz auf jeden Fall vor 4 Jahren in Deutschland noch nicht so der Ultra-Begriff war. Aber erstmal herzlich willkommen und danke, dass du dir an einem Morgen nach deinem Rückflug aus Australien Zeit nimmst. Hi, Nico.
Servus, nee, ich freue mich hier zu sein, danke.
Grüß dich.
Und da von mir direkt, du meintest gerade schon, du sitzt irgendwo im Wald.
Ja, beschreib kurz den Hintergrund. Paul?
Also das sieht aus, wenn man es nicht wüsste, dass du ein Haus hast, dass du irgendwo in einer Schutzhütte sitzt, irgendwo im Wald halt. Genau so sieht das aus. Also du meinst gerade schon, du bist da oben, weil es da ein bisschen leiser ist und man deine Kinder nicht hört. Und da dachte ich, okay, krass, du hast schon Kinder. Und dann hast du auch noch Frau gesagt. Und da dachte ich, okay. Dann habe ich gerade mal auf dein Alter geschaut, bei uns in Trello. Und du bist 28. Hast du auf jeden Fall dahingehend auch ein Turbo eingelegt, würde ich sagen.
Genau, keine Zeit verloren.
Ja gut, man muss auch sagen, hier im Besenwagen in der Fahrerkabine sitzen nur Berufsjugendliche, die da so ein bisschen retardiert sind, was das Ganze angeht. Und 28 ist ja gar nicht so unnormal.
Ja, wie alt sind deine Kinder?
Ja, meine Tochter wird im November jetzt 2 und mein Sohn ist jetzt 7 Monate.
Ah ja, okay, gut. Dann.
Ist noch Garantie. kann man noch umtauschen.
So. Nee, die bleiben hier. Also ja, die gebe ich ja nicht mehr ab.
Yo, ich mache so einen kurzen Mini-Karriere-Abriss und dann gehen wir rein in so ein bisschen A, Experience von der WM, von der du gerade zurückkommst, und B, natürlich in deine Karriere. Nico Dance-Paul hat es schon gesagt, ist 28 Jahre alt und hat eben nicht so den ultraklassischen deutschen Karriereweg genommen, denn er ist über den französischen Express gegangen, ist 2013 aus seinem Club heraus, nehme ich mal an, ins Chambéry Cyclisme Formation Team gekommen, U23 Team wahrscheinlich aus der, in Frankreich, und man könnte es wahrscheinlich auch als Farm Team bezeichnen, ist dann von da aus 2014 Stagiaire geworden, 2015 Vertrag. Und das Ganze auch bis 2019 bei AG Desert. Dann zu DSM gewechselt für 3 Jahre. Und ab nächstem Jahr Homecoming, Bora Hansgrohe. 2-Jahres-Vertrag inklusive 24. Wir sind gespannt. Du bist ein super starker Fahrer. Nicht umsonst bist du uns allen auch schon vor Jahren aufgefallen, aber ich würde sagen, dieses Jahr mit dem Tour de Suisse Etappensieg hast du dann mal so einen kleinen Kronenpunkt da auch auf die Karriere gesetzt, hast schon ja bei Tschechien Rundfahrt Etappe gewonnen und so weiter, aber das war jetzt wirklich mal so ein richtig fetter Sieg. Davor 2018 mal Zweiter bei einer Giro-Etappe, da warst du vielleicht auch ein bisschen traurig, aber gegen Mohoric kann man halt dann auch mal verlieren, den Gruppensprint. Das kannst du nochmal genauer erzählen. Wir gehen rein. Ich würde sagen, erstmal so als Einstieg kurz mit einer Geschichte, die ich hier zu Anekdote aufgeschrieben habe. Aus deiner ersten Grand Tour bist du disqualifiziert worden wegen Sticky Bottle. Erzähl bitte kurz diese Geschichte zum Einstieg.
Da hat er ja aber wirklich tief gewühlt und alles rausgehauen, was es gibt. Ja, genau, das war die Sternstunde meiner Karriere. Also, ja, ein Moment zum Vergessen. Ja, was soll ich sagen, ein schwacher Moment. Und dann Ineos bzw. Sky damals, die waren so freundlich, mit der GoPro das mitzuschneiden und an Journalisten weiterzugeben. Und dann habe ich dann letztendlich die Konsequenzen dafür tragen müssen, was ich sagen muss, ja, blöd gelaufen, aber gut so. Ich würde mir eigentlich wünschen, dass da härter durchgegriffen wird, weil ich war jetzt halt der eine Dumme, der sich halt erwischen hat lassen, während andere das tagtäglich machen. Und ja, es interessiert keinen. Da bin ich dann immer besonders allergisch dagegen, aber ja, auf jeden Fall ganz, ganz böser Moment in meiner Karriere. Aber
es war auch noch ein Teamkollege dabei, habe ich gelesen.
Ja, das war eine ganz, ganz beschissene Situation. Also ja, ich war jung und blöd, sagen wir es einfach so.
War es wenigstens relativ spät da in der Vuelta? Oder,
Ja, es war das war die Sierra Nevada-Etappe vor der Tag vor dem letzten Ruhetag. Also ich war eigentlich, also es war einfach komplett unnötig, weil hinter mir war noch eine Gruppe. Und ich hatte mehr als genug, also es war einfach nur blöd. Mehr kann man dazu nicht sagen.
Ja, das sind halt so Sachen, die kriegt man als Fan manchmal gar nicht mit, ne? Wenn es nicht Nibali macht, ja, mit 65 km/h bergauf, dann.
Ah, das haben die Leute damals schon mitbekommen. Ja. Also ja. Ja, also.
Ja, gut, du guckst auch mit der französischen Brille wahrscheinlich so. Die Fans sind da ja auch nochmal ein bisschen anders am Ball als die Deutschen.
Ja, das war eine richtig tolle Situation, weil ich habe da noch mit dem Bernd Landwehr vom Cycling-Magazin das Twitter-Tagebuch gemacht.
Ah ja.
Und das war dann natürlich echt, echt genial für mich. Also,
großartig. Ja. Das war welches Jahr war das?
Ja. 17. Aber das war auch ein ganz, ganz bescheidenes Jahr für mich, wo ganz viel schief läuft, krank in die Klassiker gegangen, dann irgendwie trotzdem weiterfahren müssen, alles, und ja, halt eigentlich jedes Mal ausgestiegen und naja, mit der Krönung Vuelta dann. Also ein Jahr zum Vergessen für mich. Ja. Ja, danke, dass ihr das nochmal ausgekramt habt.
Na klar,
vielen sehr gerne. Ursache. Ja, sehr geil. Genau, das ist die Aufgabe. Aber mich würde mal, inwieweit zum Anfang deiner Karriere mal gehen, interessieren, wie du überhaupt da nach Frankreich gekommen bist, zu Jean Berry. Also wie die Connection dahin entstanden ist oder ob du im Juniorenbereich dann auch schon in Frankreich unterwegs warst oder ob das erst in der U23 kam.
Die Frage gefällt mir schon deutlich besser. ja, es war so, ich bin halt ganz normal Junioren, Nationalmannschaft etc. und so weiter gefahren, wie man halt in Deutschland so vorgeht oder damals vorgegangen ist. Ich hatte zu dem Zeitpunkt einen Trainer, der hier aus der Schweizer Grenzregion kommt. Ich wohne ja im Prinzip auf der Grenze. Und der hat dann da einfach bei der Tour de Moselle, war das damals, angeklopft bei den französischen Teams, weil es halt einfach nicht so weit ist. Und dann hat sich das so ergeben. Ja. Und dann ist Focus noch eingestiegen damals dort bei Age Désert und in dem Fall auch beim Nachwuchsteam. Und ja, und dann kam es da zum Kontakt und habe ich mich vorgestellt, bin dann da hingefahren und habe dann die Chance bekommen und natürlich auch direkt ergriffen.
Ja, genau, man muss sagen, dass Jean Berry, ist es immer noch das Nachwuchsteam von Age Désert oder heißen die mittlerweile anders?
Genau, das ist das Nachwuchsteam. Nee, die heißen immer noch so.
Okay, gut, und dann bist du ein Jahr bei, oder zwei Jahre bei Jean Berry gefahren dann, ne?
Zweieinhalb, also ich bin das erste Jahr komplett, im zweiten Jahr U23 war ich dann Stagiaire ab August, habe dann auch gleich den Vorvertrag unterschrieben für das Folgejahr wieder August, also ich bin dann bis 31. Juli noch im Nachwuchsteam gefahren und ja, ab dann halt hoch
okay.
zu den Männern. Ja.
Und wie waren die Jahre so in Frankreich?
Ja, es kommen ja noch einige also ab da. Das,
hä?
Es kommen ja dann einige Jahre.
Also ein Devo-Team war auf jeden Fall eine mega Zeit. Ich habe ja dann da auch gewohnt, 3 Jahre lang. Und ja, so ähnlich wie das DSM bzw. Sunweb jetzt macht mit so Teamhäusern, haben wir da auch gewohnt. Aber ich sag mal, das war ein bisschen mehr Ghetto-Life als hier. Wir waren da wirklich im, naja, sagen wir, nicht so schönen Part von Jean Berry untergekommen, was uns damals aber irgendwie egal war, weil da hat man einfach nicht drüber nachgedacht. Und nee, war auf jeden Fall eine echt geile Zeit und habe immer noch Kontakt mit den Leuten aus der Zeit von damals und ja, war auf jeden Fall super, also ich bereue es nicht.
Wo du das jetzt sagst, ich habe ein bisschen auf Instagram gewühlt gestern und habe so ein Foto von so einem abgebrannten Audi gefunden, wo du drunter schreibst. Eigentlich dachte ich, wohne hier in einer sicheren Gegend, aber...
Ja. Ja, genau, also nachher hat sich dann rausgestellt, dass dann da, also die wohnen da jetzt auch nicht mehr, ne? Also es war richtig wild, was da zum Teil abging. Das war nicht das einzige Auto, was da gebrannt hat. Und ja, da ist dann auch mal so ab und zu die Polizei unten durchgefahren. Und, ja.
Ich habe auch noch ein anderes gutes Foto gefunden, heiß. Aber das releasen wir einfach mit dem Folgenpostern.
Richtig.
Ja, super. Aber ich ja echt Glück gehabt, dass ich meinen Instagram-Account nochmal aktiviert habe dieses Jahr, weil der war schon in der Senke verschwunden.
Ja, auf jeden Fall.
Sonst hätten wir gar keinen Content gehabt.
Genau, aber da kommen wir dann auch schon so ein bisschen, also bevor wir jetzt gleich weiter über die Karriere reden, so ein Ding, who the fuck is Nico Denz, wo man wirklich vor Jahren eigentlich nichts über dich in Erfahrung bringen konnte. Man wusste, du fährst Fahrrad in Frankreich, aber das war's. So,
du gehst gerne in Spitzengruppen, das wusste man, und genau. Dann auch relativ stark und relativ lang,
aber keine Begleitern. Aber keine öffentliche Präsenz, also so gar nicht, so wirklich... Klar, okay, dann machst du mal da im Zeit-Magazin was, aber jetzt keine so Social-Media-Präsenz wirklich. Also, ich kann dich bis heute nicht einschätzen. Also, ich weiß bis heute nicht, was für ein Typ du bist. Meistens kriegt man es bei Leuten mal relativ gut mit, so über Interviews, Kommentare, Auftritt irgendwie auf Social-Media, pipapo. Aber bei dir ist es so eine Wundertüte.
Ja, das ist ja Teil von der Strategie, ne? So das Mysterium waren. Nee, also. Nee, ich bin da einfach nicht der Typ, der sich so in den Vordergrund drängt und hier jetzt die Aufmerksamkeit braucht. Ich bin eigentlich ganz froh, dass ich hier im Ort ja auch mal essen gehen kann oder durchlaufen kann, ohne dass mich gleich jeder erkennt oder hier ja auf mich losspringt. Von dem her, ja, ist es so ein Stück weit auch gewollt, dass da nicht mein ganzes Leben veröffentlicht ist.
Keine Nico-Denz-Straße in Altbruck bis jetzt.
Bis jetzt noch nicht, aber jetzt ist hier ein riesen Neubaugebiet. Ich kann ja mal mit dem Bürgermeister reden, ob sich da was machen lässt.
Ja, das hättest du vielleicht am Sonntag regeln können, aber da kommen wir gleich noch zu.
Ja.
Auf jeden Fall mega geil, wo du da wohnst. Ich habe gerade nochmal drüber nachgedacht. Letzte Schwarzwaldurlaub noch nicht so lange her mit Fahrrad von mir und da unten, da wo der Rhein noch relativ klein ist und Alpbruck, da ist doch auch so ein Stauwerk, ne?
Ja, jetzt sag bloß, du kennst ja mein Kaffort.
Ja, klar, City. Ich habe eine Route da durchgelegt an Ostern und war mega begeistert. Das Tal, wir waren am Schluchsee gewohnt und sind dann da das komplette Tal runtergefahren nach Alpbruck und ein anderes wieder hoch. Ey, Traumroute.
Ja, mega. Da bist du ja sogar an meinem Haus vorbeigefahren, aber das zeige ich dir jetzt natürlich nicht, wo das ist. Ja. Ne? Sonst habe ich ja dann wieder alle.
Ich sag beim nächsten Mal Bescheid.
Ja, unbedingt. Nee, auf jeden Fall fantastische Gegend hier. Ich bin ja auch aufgewachsen. Und dann habe ich mich halt auch lange überlegt, was mache ich, wo gehe ich hin, so trainingstechnisch etc. Aber am Ende hat es dann halt die Nähe zur Familie mich hier gehalten. Und ja, also trainingstechnisch fantastisch. Für alle, die nicht wissen, wo es ist, wie erklärt man das? Man geht von Basel nach Zürich, alles am Rhein entlang und auf der Hälfte... Ja, geht mal auf die deutsche Seite und da bin ich in etwa. Da ist auch jedes Jahr der Grand Prix Dipping oder Grand Prix Aargau und ich bin in etwa 10 Kilometer Luftlinie von dort.
Ja, oder okay. Man geht an Rheinfall und lässt sich in einem Fass den Rhein dann entlang treiben. Und dann
das ist natürlich auch
kommt
eine Option,
man nach ein paar Kilometern auch bei dir raus.
Stauwehre ja, ein bisschen. Das stimmt. Die Stauwehre muss man halt sein Fass rumtragen, aber sonst gut.
Ich war total begeistert. So, dann fährst du da über eine Brücke in die Schweiz rüber und der Rhein ist glasklar.
Diese Fußgängerbrücke hast du genommen?
Ja, genau.
Nee.
Doch, da sind wir auch drüber. Am Stauwehr, ne?
Krass. Ja, genau, ja.
Aber wir sind zwei Touren da unten gefahren. Einmal sind wir auch über so eine Autobrücke gefahren und der Rhein ist glasklar. Es schwimmen Fische da drin rum und so. Wenn man hier in Köln oder Düsseldorf wohnt, dann ist es wirklich, hat man falsche Assoziationen, wenn man da an den Rhein denkt. Das ist einfach nur traumhaft da unten.
Ja, kann ich bestätigen, klar.
In welchem Verein bist du denn dann vor deiner quasi U23 und Profi Zeit gefahren, wenn du da unten im Schwarzwald warst?
Ich war bin immer noch Mitglied beim Velo- und Bike-Club Waldzuttingen. Das sind so blaue Trikots, die sieht man jetzt, glaube ich, im Straßenrennen nicht mehr so oft. Mountainbike gibt es noch den einen oder anderen Fahrer. Aber ich bin da nach wie vor dem Verein treu und auch immer noch Mitglied. Und ja, da für die habe ich so meine Nachwuchszeit auch bestritten.
Okay. Aber hast du dann auch irgendwie mal Mountainbike gemacht oder immer nur Straße?
Ja, ich bin am Mountainbiken schon nicht vorbeigekommen, aber ich sag mal, es gibt einen Grund, warum ich auf der Straße unterwegs bin.
Ja. Gut, also, aber dass du es mal gemacht hast, das dachte ich mir schon so. Im Schwarzwald ist das, glaube ich, Pflicht. So.
Ja, muss man ja. Ja, auf jeden Fall. Also Wettkämpfe bin ich nie gefahren. Also unser Verein richtet ja auch jedes Jahr den Waldhaus Funbike Marathon aus. Das kann ich nur empfehlen. Übrigens, super Event, aber bin ich jetzt auch seit neuestem der Schirmherr. Also echt, falls ihr nächstes Jahr im Juli noch nichts vorhabt, unbedingt anmelden. Ja, also ich war echt sehr positiv überrascht mit der Aufgabe, die ich da habe. Also es ist wichtig aussehen, nichts tun und einfach nur da stehen. Das kann ich sehr gut. Was soll ich jetzt groß dazu sagen? Also ich hatte eigentlich keine Funktion, außer meinen Namen dahin zu geben. Ja, aber war ein tolles Event. Also es ist nicht so riesig aufgezogen wie sonst auch irgendwelche Jedermann-Events, sondern eher familiär und klein. Und das Beste daran ist, jeder, der finisht, bekommt auch ein Bier. Also im Ziel ist ja auch Waldhaus der Sponsor.
Oh, das ist gut. Das ist ein gutes Bier.
Und natürlich noch eine wichtige Aufgabe bei sowas, die Veranstaltung über deine Social-Media-Kanäle zu teilen und deine große Reichweite zu nutzen.
Ey, das habe ich sogar gemacht, ne? Aber die 5 Leute, die da mir folgen, das ist ja...
Richtig geil.
Aber
Paul, gib Gas.
Nee, Zeit in Frankreich würde mich interessieren. So, wie du es halt so irgendwie alles...
Ist immer spannend.
Ja, genau. Also
ja, okay, dann kann ich euch jetzt mal meine Lebensgeschichte erzählen. Die wurde zwar schon mehrfach irgendwo veröffentlicht, verfilmt. Aber ich habe da wahrscheinlich nicht mit. Ihr verfilmt noch nicht, da kann man ja noch was machen.
Mehrfach da kannst du direkt Kontext liefern. Quasi fahren im französischen Team, da irgendwie leben und so, ist ja anders als im deutschen Bundesliga-Team. Und dann wechselt zu DSM. genau. muss krasser Cut gewesen sein. Und jetzt dann wiederum auch zu Bora. Da kannst du alles um einen Schub von mir aus auch durcherzählen. Dann
versuche ich das mal in ein paar Worten zu machen. Also für mich war halt damals sah das so aus, dass in Deutschland halt gab es Bora, wie hieß es, Argon 18 hießen die, glaube ich, damals. Ja. Die waren noch pro Conti und es gab einfach kein World Tour Team. Und in Frankreich ist da die Struktur ganz anders mit FDG, also Visera Mondial, Cofidis, BNB, was auch immer. Da gibt es einfach viel, viel mehr Anlaufstellen. Sprich, für mich war da die Möglichkeit, Profi zu werden, höher als in Deutschland. Auch weil ich in Deutschland einfach immer so der Mann der zweiten Reihe war, weil ich mir halt immer, ich war eigentlich immer der Einzige, der die Arbeit gemacht hat, während alle anderen immer nur für sich selber gefahren sind. Bin dann da eben hin, habe kein Wort Französisch gesprochen, hatte die Möglichkeit, habe gesagt, okay, ich will Profi werden, das ist ein Nachwuchsteam, das mache ich. Habe dann da meine Sachen gepackt innerhalb von 2 Wochen, bin dann da hingekarrt, habe ein Auto voll mit, keine Ahnung, was hatte ich da, ich war 18, nichts, habe das dann da ausgeladen und dann war dann da und konnte mit keinem reden. Dann habe ich ein Sprachstudium absolviert dort, 18 Stunden Französisch die Woche. Konnte nach 2-3 Monaten konnte ich mich dann auch unterhalten und ordentliche Gespräche führen. Und dann lief es halt im ersten Jahr schon gleich recht gut, im zweiten Jahr dann Stagiaire, im dritten Jahr dann der Vertrag und Profi. Ja, und dann war ich oben angekommen, also... Was soll ich jetzt erzählen? Dann bin ich halt da gefahren, hatte keine Ahnung von nichts und habe halt erstmal alles aufgesogen, was ich so mitbekommen habe. Mhm. Und ja, irgendwann nach 7 Jahren in einem Team, also ich zähle halt die Divo-Zeit mit, wollte ich halt unbedingt auch mal eine andere Herangehensweise kennenlernen. Habe mich dann für Sunweb entschieden, beziehungsweise jetzt DSM, was, wie du schon gut gesagt hast, im Prinzip bin ich von heiß auf kalt, also von komplett ins andere Lager gewechselt. Also das waren 2 ganz verschiedene Ansätze. Sag mal, was Sunweb ist ja ein bisschen für die Struktur, die sie bringen, bekannt. Bei Arche de Serre Mondial war es das komplette Gegenteil. Das war eher so, es war schon professionell, aber trotzdem, man hatte halt viel, viel mehr Freiheiten und war teilweise auch ein bisschen alleingelassen. Und da wollte ich halt die Unterstützung, die mir dann Sunweb bzw. DSM auch bieten konnte oder kann. Und ja, jetzt hat DSM halt entschieden, dass sie ein niederländisches Team werden. Deshalb musste ich ja wieder in ein deutsches Team wechseln.
Ja,
aber also es du bist ist nur ein Teil der Wahrheit, aber ja.
Zwischenzeitlich dann irgendwann wieder nach Deutschland zurückgezogen. Aber ich finde das cool. So. Ich schlag das auch immer oft so, ja, jungen Fahrern vor, so wenn die Möglichkeit haben, nach Frankreich zu gehen. Ich meine, der Nachteil ist, dass du die Sprache lernen musst, um dich zu verständigen, aber das ist auch gleichzeitig ein Vorteil, ne, oder ein Gewinn für einen persönlich, dass du einfach sicher bist, dass du nach, selbst wenn es nur die U23-Zeit ist, danach eben eine neue Sprache kennst. So, das ist eigentlich neben dem Sport, was man da noch so mitnehmen kann, eigentlich gut. Und ich weiß nicht, wie Arche de Serre heutzutage aufgestellt ist, was die Teamstruktur geht, aber zum Beispiel FDG hat man ja auch sehr, sehr professionelle, moderne Strukturen, sagen wir mal so. Ne? Also heißt ja jetzt nicht, dass, wie du es schon gesagt hast, ein Team weniger professionell arbeitet, sondern es ist einfach anders strukturiert, wie die Fahrer betreut werden.
Ja, auf jeden Fall. Also was bei mir halt im Amateurbereich aufgefallen ist, ich möchte jetzt nicht schlecht gegenüber der Bundesliga reden, aber in Frankreich ist die Leistungsdichte halt... Nein, also ich habe ja auch Cadolzburg gewonnen als Einzelstarter, also von dem her ist natürlich war für mich damals auch ein mega Erfolg und extrem wichtig auch. Interessanter Punkt, bevor ich jetzt weiterrede. Ich war ja Zweiter in der U19 Bundesliga gesamt, habe dann auch da in Ilsfeld-Auenstein gewonnen und keine Ahnung, was noch war, das ist schon lange her. Und es war mit ein Grund, warum ich den Platz bekommen habe, einfach weil ich, die haben die Bundesliga schon ziemlich hoch angerechnet. Also ich würde das jetzt nicht, möchte es definitiv nicht schlecht reden. Es war einer der Gründe, warum ich den Platz im Nachwuchsteam bekommen habe. Und jetzt wieder zurück zu wo ich war, einfach die Amateurszene ist da eigentlich schon Profi, weil die da sind halt Leute, Karte ist halt wirklich auch dort, die wird dort als mit Profi-Status behandelt. Die haben Gehalt über 1000 Euro, und also Mindestgehalt. Und die können alle richtig Radfahren. Die fahren auch die ganzen Coupe de France-Rennen mit den World Tour-Teams und so weiter und so fort. Und dann in der Amateur-Szene gibt es auch drei Klassen, DN1, 2, 3, was im Prinzip die erste, zweite, dritte Liga ist. Und darunter gibt es dann noch ABC gibt es dann auch noch. Also die Masse einfach an Radsportlern, die es dann in den Nachwuchs- bzw. U23-Kategorien gibt, ist viel, viel größer als in Deutschland, wodurch dann halt auch natürlich ganz automatisch das Niveau hochgeht. Und einfach, die Rennen sind viel länger, werden ganz anders ausgetragen. Und ja, für mich war es auf jeden Fall ein wichtiger Schritt und ein guter Schritt.
Was wirst du vermissen? Oder was hast du jetzt schon? Du bist ja schon ein paar Jahre da weg. Was hast du vermisst? Essen, Lifestyle, Fahrradteam insgesamt?
Essen nicht. Weil, ja, Frankreich ist nicht so bekannt dafür, dass man da viel essen darf. Ja, da geht es eigentlich immer darum, dass man möglichst dünn ist. Immer dünner, egal wie dünn man ist. Und das ist bei DSM schon besser, muss ich sagen. Da wird einfach das Gleichgewicht gefunden. Da muss nicht jeder 60 Kilo wiegen. Da kann auch ein Fahrer, der auf die Klassiker geht, kann ruhig 1-2 Kilo mehr haben. Aber das heißt ja nicht, dass man dick wird oder fett, sondern man ernährt sich einfach korrekt.
Aber und da kurze Frage reingehauen. War dann in Frankreich, ging es nicht darum, einfach dünn zu sein, also nicht sinnhaft dünn, sondern, oder war einfach so der Plan, ja, wenn man leicht ist, fährt man halt schneller berghoch, und zwar eher alles über berghoch fahren. Also, oder?
Ja, also das war eigentlich beim, also zumindest kam es bei mir so an, dass dann eigentlich nur noch, es muss im, also schon so, wie sagt man, festgefahren halt, ja, dünner. Also das war eigentlich das Einzige, was da wichtig war, um für die Performance, also so Priorität 1 zumindest.
Einfach war pro Kilogramm
möglichst
quasi
ausgezehrt zu sein.
Kilogramm Stellschraube gemacht. Ja, okay.
Ja, genau, einfach auszehren. Zehren. Und das, diesen Fokus, dieses, dieses Verrennen auf Gewicht gucken, das hat dann DSM schon rausgenommen oder Sunweb so.
Hast du gemerkt, dass es deiner Leistung dann auch zugute kam da oder auch die anderen Stellschrauben, die vielleicht DSM nochmal angegangen ist, weil man ja wahrscheinlich auch an der Wattschraube ein bisschen anders gedreht hat?
Ja, also man muss schon sagen, dass als ich bei Sunweb dann unterschrieben hatte, da im Winter haben wir, oder mit den ganzen Experten, die wir da auch haben, da wird sich ja oft drüber lustig gemacht, aber muss ich sagen, die bringen schon viel, viel Gutes mit rein und also mir hat es auf jeden Fall sehr geholfen. Ich würde den Schritt auf jeden Fall wieder machen, um dahin zu gehen. Weil ich habe auch wirklich so viele neue Sachen gelernt. Und ja, also mir hat es auf jeden Fall extrem viel gebracht, den ganzen Input, auch gerade was Zeitfahrposition und so weiter angeht, Pacing und so weiter. Da war Arche Désert damals zumindest noch einen guten Schritt hinten dran.
Ja.
Was jetzt auch anders ist, was ich so gehört habe.
Worauf freust du dich bei Bora?
Ja, auf die Teamkollegen auch. Ich kenne ja die meisten von dort schon und ich habe das Gefühl, das ist echt eine geniale Truppe. Und ja, da viele wiederzusehen, dann auch ganz viele Deutsche, die da natürlich fahren, wird auf jeden Fall cool, denke ich.
Gibt's Fahrer bei Bora, mit denen du so in den Junioren noch zusammengefahren bist? Oder kennst du die alle jetzt eher so aus der Profizeit?
U23 tatsächlich die meisten. Ja, mit Nils Pullet bin ich schon seit der U15 gefahren zum Beispiel. Max Schachmann ist auch mein Jahrgang. Die kenne ich ja schon von ganz, ganz lange her. Dann Lenny, Emu, ja, mit dem bin ich in der U23 gefahren. Tour de l'Avenir war das, glaube ich, wo wir da... Ja, auf jeden Fall. Ja, mit den Deutschen bin ich sicher irgendwo, mit allen irgendwo mal Radrennen gefahren. Und... Ja, selbst mit der internationalen Riege, jetzt Chai Hindley, mit dem bin ich bei Sunweb gefahren, stand da ja auch schon auf dem Podium beim Giro. Genau. War ich ja auch mit dabei. Von dem her kommen da ganz viele bekannte Gesichter auch wieder zurück. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall mega darauf.
Aber wie hat Bora dich angesprochen oder der Management, also mit welchem Mit welchem Ziel quasi, was wird deine Aufgabe sein, in welche Richtung sollst du dich entwickeln innerhalb des Teams?
Ja, ich gehe schon ganz klar als Helfer dann auch dahin, also ich werde jetzt da nicht hingehen, nicht kommen und die nächste Grand Tour gewinnen, also so viel ist klar.
Schade.
Ja, ich soll einfach als, ja, vielleicht kann man ja noch was, noch mal drüber reden. Nee, auf jeden Fall, das kommt mir entgegen, da bin ich happy mit dieser Aufgabe. Mein großer Vorteil ist halt auch meine Vielfältigkeit, dass ich eigentlich im Prinzip überall eingesetzt werden kann, sei es jetzt im Leadout, in den Klassikern, in der Grand Tour als Helfer, der auch mal über den ersten Berg rüberfahren kann, oder ich kann chasen, was auch immer. Also ich werde da, die werden halt auch definitiv diese Karte ausspielen wollen, und ja, ich soll auch für die Unterstützung bei Grand Tours kommen dann.
Okay.
Also halt nicht Last Man, aber halt für die ganze Dirty Work.
Last Man Standing.
Kam das Team auf dich zu, oder war das von dir ein Wunsch, zu Bora zu wechseln?
Ja, also klar, Bora Hansgrohe als größtes deutsches Team, die sind auch absolut in der Weltspitze vertreten. Ja, schaut man als deutscher Fahrer halt auch hin. Vor allem, wenn man mal irgendwann deutscher Meister werden will, muss man halt gezwungenermaßen dort fahren.
Geil, das ist der einzige Hintergrund.
Ja, also es war... Ja, auf jeden Fall. Nee, es ist auf jeden Fall immer... guckt man da halt als deutscher Sportler hin. Es wird allen anderen genauso auch gehen. Und als dann der Kontakt, der kam halt mit meinem Manager zustande, und ja, dann ging es halt hin und her. Und wenn man sich den Kader von Bora Hansgrohe mal anschaut, dann sieht man, dass es an Leadern dort nicht mangelt. Was es halt fehlt, sind Leute, die loyal und ohne groß Fragen zu stellen, halt die Aufgaben erfüllen, die sonst keiner machen will. Und da bin ich halt genau der richtige Mann für.
Ja, ja, wie du schon gesagt hast, ne, du kannst alles so ein bisschen, also für mich bist du als Fahrertyp auch der Vorzeige-Allrounder quasi.
Mhm. Ja, also ich würde jetzt Wout van Aert da den Vortritt lassen, aber...
Ja gut, aber Also ich glaube, der hat für sich auch einen anderen Anspruch, aber du bist ja wirklich ein reiner Helfer, ne? Also da sehe ich jetzt überhaupt weniger drin in der Position.
Ja. Was halt bei mir auch noch ist, oder was bei Bora Hansgrohe da eben auch noch gesehen wurde, ist halt, ich bin zwar ein Helfer, aber wenn man mich mal in eine Gruppe mitschickt, dann bin ich da auch nicht komplett nutzlos und aufgeschmissen, sondern ich kann halt auch mal ein Radrennen gewinnen, wie ich jetzt auch gezeigt habe, um eben, das ist halt auch meine Stärke. Also ich bin jetzt nicht nur zwangsläufig der erste Mann, der verheizt wird, sondern ich kann auch schon mal ein Ergebnis einfahren. Ich bin halt nur nicht der das ganze Jahr beschützt wird.
Ja, das war schon ganz stark, was du da gemacht hast, muss man dir zugestehen. Hast du da auch irgendwie extrem gute Form gehabt in der Woche? War es ungewöhnlich gut, oder ist einfach mal alles zusammengekommen, so wie es auch schon öfter hätte sein können?
Also ist definitiv endlich mal alles zusammengekommen. Ich hatte ja schon so ein paar Ausrufezeichen, ihr habt jetzt vorhin schon angesprochen, der zweite Platz bei der Giro-Etappe, wobei da war halt einfach nicht mehr drin, muss man ganz ehrlich sagen. Im selben Jahr dann auch war ich Neunter bei den Europameisterschaften oder Achter, irgendwie sowas in Glasgow. Bin dann da im Finale gestürzt und hatte ja auch irgendwie den Tag meines Lebens. Und ja, da gab es einige solche Situationen, und ja, jetzt war es halt wirklich mal so, dass dank Covid alle, die normalerweise vor mir stehen, halt mal raus waren und ich dann mal fahren konnte oder fahren durfte. Aber man muss auch ganz ehrlich sagen, dass dieser Sieg nicht geplant war. Ich dachte, ich gehe jetzt halt in die Gruppe und sammle noch mal ein paar, mache noch ein paar Efforts, die dann für, ich dachte, ich fahre die Tour, für die Tour dann gut sind. Ja, und dann habe ich mich einfach wirklich gut gefühlt, und ja, es kam alles zusammen und war dann halt da, ja. Aber man muss auch sagen, im Vorfeld hatte ich eben ein bisschen ein zähes Frühjahr, wie auch ganz viele andere, mit Covid, mit krank, Paris-Nizza-Erkältung da. Und bin dann eigentlich nicht fit in den Giro gegangen und habe mir dort dann die Form geholt für die Tour de Suisse sozusagen. Ich bin dann immer besser geworden dort. Und ja, wäre dann auch gern zur Tour gefahren, aber ja, das Team hat sich dann anders entschieden.
Und weißt du, woran es lag, dass sich alles entschieden hat? Stand da schon im Raum, dass du zur Bora gehst?
Zu dem Zeitpunkt war das noch nicht klar, aber das Team hat sich dann halt anders entschieden, auch mit dem Hintergrund, dass ich eben schon den Giro, also Giro Swiss Tour ist halt schon echt ein hartes Programm, muss man auch ganz ehrlich sagen. Und ja, ich denke, die wollten es dann halt auch nicht herausfordern. Also ich persönlich war der Überzeugung, dass ich fit gewesen wäre oder jetzt endlich mal richtig fit gewesen wäre, hat man ja gesehen. Aber im Endeffekt treffen halt dann da andere Leute die Entscheidung. Und das muss man als Fahrer dann auch akzeptieren. Mhm. Und, ja.
So, also
es wäre auch sehr, sehr sportlich gewesen, wenn ich mir vor allem die Tour angucke, wie die ausgefahren wurde. Weiß ich nicht, ob ich das Niveau hätte halten können für 3 Wochen. Also,
ja. Eigentlich hätte ich jetzt schon irgendwie eine Frage, aber die hört sich schon so nach Ende an. Deswegen hebe ich sie mir für nachher auf. Aber du bist ja jetzt ja gerade aus Australien zurückgekommen. Kannst du uns so ein paar Einblicke vom WM-Rennen geben?
Erklär uns bitte die deutsche Taktik im WM-Rennen, inklusive deiner Attacke, die das kulminiert ist.
Ja, okay. Also, wir hatten definitiv keinen Superstar mit dabei, waren halt von Anfang an eher die Outsider.
Wer war Kapitän?
Und unsere Taktik, Niki.
Okay.
Da wollte ich jetzt gerade zukommen. Ach so, okay. Also, unsere größte Chance war halt, dass dann irgendwie so eine Gruppe sich durchwurstelt und nachher um die Plätze sprintet. Also mit dem Titel, ja, haben wir ganz realistisch gesehen, dass es da schwer werden wird. Wir hatten gehofft, dass wir in der Gruppe um Bling, Laporte dann da dabei sitzen können mit Niki. Was halt ja auch überhaupt absolut krass ist, dass die da nochmal um die Medaillen fahren. Aber das sei mal dahingestellt. Da hatten wir gehofft, drin zu sitzen. Dann hatte ich sogar die Insider-Information, dass die Franzosen da an dem Berg losfahren. Aber es nützt halt nichts, wenn man nicht so schnell fahren kann wie die. Da war es schade, dass Georg nicht mit dabei war, weil der war so auf dem Papier wahrscheinlich der Einzige gewesen von uns, der da wirklich realistisch hätte mitfahren können. Und wenn dann halt 30 Mann vorne raus sind und wir haben keinen dabei als einzige Mannschaft mit Kolumbien, dann muss man das halt korrigieren. Und diese wundervolle Aufgabe ist dann mir zugefallen und Miguel Heidemann. Und dann sind wir halt wie die Gestörten da hingefahren und dann war ich halt angepisst und sagt, so, jetzt fahre ich halt mal vorbei. So einfach nur, ja, und dann lassen die mich wegfahren und dann, was mache ich jetzt? Ja, das war so eigentlich nicht geplant. Aber mit dem Vorsprung, dann da habe ich mit Andreas, ja, den kenne ich ja auch, der dachte auch so, ja, was machen wir jetzt hier? Jetzt zu zweit ist ja auch ein bisschen blöd. Dann haben wir gesagt, komm, wir fahren jetzt mal oben auf den Berg und gucken, wo wir stehen. Ja, dann hatten wir halt 3 Minuten aufs Feld und was macht man dann da groß? Ja, dann war halt einfach nur die Option weiterfahren, aber dann irgendwie wurde erst ihm gesagt, aufsitzen. Ich denke, wenn sie das ihm nicht gesagt hätten, wären wir nochmal hingekommen, weil die Zeit wurde ja immer kleiner. Ja, und ich habe dann halt eine Runde später den Stecker gezogen, beziehungsweise mir wurde gesagt, so, jetzt reicht, danke. Aber für mich war halt im Prinzip klar, beziehungsweise auf dem Kurs war klar, man hat genau eine Kartusche und wenn man die verschießt, dann war's das. Und als sie mir gesagt haben, jetzt geht's los, Jason, dann war mein Rennen eigentlich damit schon besiegelt. Und ja, so war's dann halt. Und dann dachte ich halt lieber, ich probiere mal nochmal was. Und ja.
Aber warst du, ja, enttäuscht das falsche Wort, aber wie hast du die Aufstellung der deutschen Mannschaft gesehen? Ich meine, du warst jetzt selber dabei, aber irgendwie, also wir haben ja schon noch andere Rennfahrer in Deutschland, ne? Irgendwie gefühlt haben da auf jeden Fall die gefehlt, die auf dem Niveau auch schon mal gezeigt haben, dass sie vorne mitfahren können, ohne jetzt irgendwem zu nahe zu treten. Also, ja.
Definitiv, es gibt Rennfahrer in Deutschland, die auf so einem Kurs in Topform vorne hätten reinfahren können. Die entsprechenden Rennfahrer waren aber entweder nicht verfügbar, sowas wie zum Beispiel Simoni, weil die kämpfen ja um den Abstieg. Andere waren einfach nicht in Shape. Und im Prinzip hat der BDR mit der Mannschaft, die dort war, das beste verfügbare Team gesendet. Mhm. Und man muss ganz klar sagen, dass wir mit dem Ergebnis nicht zufrieden sind, auch nicht sein können. Also wer kann bitte mit einem, was auch immer Niki da geworden ist, zufrieden sein? Ja, aber man muss halt leider sagen, es war nicht mehr drin. Also wir haben Niki ja im Prinzip das perfekte Rennen gefahren, aber er konnte halt einfach nicht mitfahren am Ende. Und dann, das ist halt manchmal einfach so. Und da kann man ihm auch keinen Vorwurf machen oder keinem einen Vorwurf machen. Was halt schade war, dass wir eigentlich immer im Hintertreffen waren. Wir sind eigentlich den ganzen Tag nur hinterhergefahren, haben bereinigt und versucht, wieder die Situation umzudrehen. Ja, das hätte man sicher besser machen können. Aber es ist ja nicht so, dass wir es nicht probiert haben.
Ne? Wie gesagt, es war auch gar kein Vorwurf an die Leute, die da waren.
Ja, nee, auf jeden Fall.
Ich glaube, ihr seid alle in dem Bereich, in dem man euch erwartet, also wir haben im Zimmer mal so Schale, wo er gestürzt ist. Ich glaube, der Rest ist da. Das, was er abliefern kann, hat man abgeliefert. Aber wie gesagt, in Deutschland ja schon Rennfahrer, die... Ich glaube, Schachmann ist jetzt Vater geworden auch, oder? Das lag wahrscheinlich auch deswegen, konnte er nicht oder wollte er nicht. Ist schon schade, weil...
Was ja auch, auch verständlich ist.
Ja, ja, klar. Ja.
Also ich kann es zumindest nachvollziehen.
Ich auch.
Ich habe da im Frühjahr war bei mir dieselbe Situation mit dem Opening-Weekend, wo ich dann auch das Team gebeten habe, lieber daheim zu bleiben, mit der Geburt von meinem Sohn. Und da kann ich das absolut nachvollziehen, auf jeden Fall.
Ja, es war auch eine Meldung, dass er so ein bisschen drüber ist, ne, für diese Saison.
Ja.
Dass er einen Rennbetrieb einstellen möchte, weil er ein bisschen überlastet sich fühlt oder halt schon
hat er über den Punkt. Gesundheitlich war das auch eine harte Saison, glaube ich, ne, im Frühjahr.
Ja. Ja.
Mehrfach, glaube ich, sogar durch Corona ausgebremst. Und das war dann auch letztendlich so die Aussage, die von Seiten des BDRs kam. Ne? Also die meisten Fahrer, die durften nicht, wegen halt dieser Punktejagd, die für manche Teams noch jetzt angestanden hat, konnten nicht, weil aus irgendeinem Grund halt nicht in Topform sind. Oder der dritte Punkt war dann wollen nicht, und das hat aber dann eigentlich mit den ersten beiden dann irgendwie immer zusammengehangen. Also war schon schade. Aber wie fandst du das Rennen ansonsten so? Wie fandst du die Strecke?
Die Strecke war auf jeden Fall brutal hart. Ich weiß jetzt nicht, ob man da unbedingt 12-mal rum hätte fahren müssen oder lieber nochmal eine zweite Runde über den langen Berg fahren. Aber es war auf jeden Fall brutal hart. Und wurde halt auch richtig krass ausgefahren. Ne? Wir sind nach 30 Kilometer, waren da noch 20 Mann übrig. Also, was kann man sich als Veranstalter mehr wünschen als so ein Rennen? Und mein Vater hat mich vom Flughafen abgeholt gestern Abend. Der meinte auch, die sind nachts aufgestanden, weil sie müssen ja zugucken, ist ja klar. Und er dachte, er guckt den Start an, dann fahren vier Leute weg, dann schläft er ein und wacht dann zum Finale wieder auf oder so. Aber er hat gemeint, er war dann tatsächlich das ganze Rennen über wach, weil es mega interessant war, und das kann ich bestätigen, weil ich habe ja auch das meiste am Fernseher verfolgt. es war also ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber ich denke, es war echt ein geniales Rennen, ja auch, dass die da nochmal zurückkommen, da im Finale, weil die einfach, ich muss die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, wie man die Medaillen so wegwerfen kann, wo da eine Top 10 oder Top 6 ging es ja, oder Top 5, also war schon echt krass, dass die da veranstaltet
haben. Was im Fernsehen ein bisschen schade war, oder auch, ich meine, ich war ja an der Strecke, habe da auch aber nur die TV-Bilder dann meistens gesehen, dass die Gruppe eigentlich oder das Hauptfeld am Ende immer weniger gezeigt wurde. Also spätestens nachdem Remco dann alleine vorne war oder zumindest mal aus der Gruppe schon mal rausgefahren ist mit Luzenko, war das Bild eigentlich meistens auf ihn gerichtet, und man hat dadurch halt den Kampf hinten gar nicht mitbekommen und war ja dann am Ende überrascht, dass dann die Gruppe auf der Zielgeraden auf einmal von hinten kam. Das hat vor Ort einfach niemand erwartet, weil man das einfach nicht gesehen hat. Und ich habe mir sagen lassen, dass der Chef der TV-Produktion ein Belgier ist. Wahrscheinlich auch deswegen ein bisschen mehr Fokus auf Remco vorne. Deswegen war es teilweise als Zuschauer, fand ich, ein bisschen zäh, weil man halt eben die Action hinten nicht mitbekommen hat. Ne?
Ja, aber ich glaube, die hatten halt auch begrenzte Motorräder, oder? Mhm. Also, ich weiß ja nicht.
Ja, kann gut sein.
Du kannst ja nicht 50 Motorräder da rumrammeln lassen.
Regie wurde ein bisschen kritisiert so in den Medien auf jeden Fall, mehrfach. Ich kann es ja nicht sagen, weil ich so wenig mitbekommen habe, aber ich habe auf jeden Fall mehrfach gelesen.
Also, was ich kritisieren würde, wäre das Motorrad, das da eigentlich immer im Weg rumgestanden ist in der Abfahrt. Das wäre das Einzige. Und dass ich keins hatte. Also, so gefühlt war einfach vor jeder Gruppe ein Motorrad, nur vor mir nicht. Also,
Toll.
Ja, aber ich
Wie ich ja vor 2017 gelernt habe, macht man sowas ja nicht. Ne? Also, es ist alles okay.
Aber zur Härte vom Kurs, ich habe ja auch einen Sportler dabei gehabt im U23-Rennen, und ich habe bei dem noch nie so einen hohen Intensitätsfaktor-Werte gesehen wie bei diesem WM-Rennen. Also es war schon, und das es sah im Fernsehen schwer aus, aber nicht so hart, wie die Daten es dann irgendwie widerspiegeln. Das ist schon krass. Also es muss schon ein extrem intensives Rennen gewesen sein. Ne?
Vor allem der Berg war halt zwischen 2,5, langsam 3 Minuten, drei Minuten da hoch, und das stand halt eigentlich immer bei mir eine 600 Watt oder so dann auch auf der Uhr. Und ich bin, glaube ich, anderthalb Stunden irgendwie 360 Watt gefahren mit meiner Superaktion da. Schnitt mit der Abfahrt oder den Abfahrten. Von dem her, ja, die anderen sind halt weitergefahren. Ne? Ich habe halt dann irgendwann mal die Segel gestrichen. Aber definitiv extrem hart. Und ich habe auch mit Roman Bardet gesprochen nach dem Rennen und er meinte am Ende, das war krass, das war wie bei einem beim Jedermann-Rennen irgendwie hier, wie heißt es hier, L'Etape du Tour oder so, wo dann alle im Finale einfach nur noch komplett tot am Stock gehen. Aber man hat es ja am Fernsehen auch gesehen, da konnte einfach keiner mehr. Die konnten nicht mehr.
Ja, das war brutal schwer. Also ich habe alle Fahrer, die ich danach gesehen habe oder gesprochen habe, die meinten einfach, ja, ich bin einfach jetzt gerade nur durch. Leer. Mit Pascal Enkhorn, der ja noch in der Gruppe letztendlich um Platz 2 am Ende war, der sagte auch so, ja, ich bin nicht abgefallen am Berg, aber ich konnte auch einfach nicht mehr schneller fahren. So, ich bin trotzdem noch irgendwie fast 700 Watt gefahren und es ging einfach nicht mehr. So, und
das ist halt auch krass, ne?
Es war schon, wie du sagst, ne?
Ja.
Es sah von brutal nicht so schwer aus, wie es tatsächlich war. Und vielleicht war deswegen auch das Rennen so ein bisschen so zäh. Oder man hatte das Gefühl, die Fahrer haben sich so lange zurückgehalten. Dabei war es wahrscheinlich so, okay, jeder hatte Respekt vor der Distanz und der Intensität am Ende. Ne?
Ja, definitiv. Und wir hatten im Vorfeld auch schon erkannt, dass man halt genau einen Schuss im Lauf hat und man muss sich halt genau überlegen, wo man den dann halt auch platziert. Ne? Und ja, wenn wir mussten jetzt, Miguel und ich mussten den relativ früh schon platzieren. Und ja, also es war eigentlich, wenn man ehrlich ist, nie vorgesehen, dass wir das Rennen beenden. So ist dann auch nachher gekommen und ja, also es geht gar nicht, wenn du da halt schon so früh arbeiten musst, wie willst du denn dann noch irgendwie 150 Kilometer dann mit den ganzen frischen Leuten, die da einfach weiter eskalieren, mitfahren? Das geht halt einfach nicht.
Ja. Du hattest vorhin gelacht, als ich gesagt habe, Sturz, Georg Zimmermann, aber du hast geschmunzelt. Gibt es dazu irgendwie eine Story oder?
Ja, es gab halt genau ein Schlagloch auf der Runde, ne? Und wir sind 8-mal rumgefahren. Das ist ein bisschen bitter, aber es resümiert so ein bisschen halt unser WM-Rennen und das Männer-WM-Rennen. Ne? Also halt Pech, einfach, einfach, ja, schade. Es hätte einfach mehr drin sein können. Also er war definitiv auch in guter Form.
Ja.
Und da wäre was, ja, der fährt nicht mit Remco Evenepoel mit, aber ich denke mal, mit unseren Kapazitäten wäre trotzdem mehr drin gewesen.
Mhm.
Und da finde ich halt einfach schade, wenn er dann ja unsere beste Karte dann halt so rausgenommen wird.
Ja, jetzt hast du vorhin erwähnt, dass du ja eigentlich nur deswegen zu Bora wechselst, damit du nicht deutscher Meister werden kannst. Ist das so quasi dein Fernziel, ja? Noch einmal im deutschen Meistertrikot durch die Gegend fahren zu dürfen?
Den Titel, den würde ich gerne haben, ja. Das leugne ich nicht. Ich war noch nie deutscher Meister tatsächlich. Ich habe, keine Ahnung, gefühlt 20 Medaillen oder sowas von den Nachwuchskategorien, aber halt immer nur Silber und Bronze. Und es wäre schon schön, ja.
Kennen wir noch einen? Kannst du dich mit Schorsch Zimmermann nämlich mit zusammenschließen? Clara,
ja. Oder Clara.
Ja, genau. Clara hat es ja auch letztes Mal gesagt, ja.
Aber da stelle ich mir vor, wenn ihr beide zusammen auf die Zielgerade kommt.
Alter.
Ihr wisst, einer von euch kann gewinnen.
Das wird der spannendste Sprint.
Ja, Mann. Also da
zu zweit mit Gigi Zimmermann. Der hat genau dieselbe Story erzählt wie du.
Dann darf nur kein Schlagloch auf der Zielgeraden sein.
Alle, die er kennt, haben schon deutschen Meistertitel. Egal, ob das auch in anderen Disziplinen oder so ist. Jeder war schon mal deutscher Meister, nur er nicht.
Ja, da hab ich genau dieselbe Story.
Ja,
okay, dann muss ich da aufpassen. Das heißt, der schenkt mir nichts, das weiß
der
ich nicht.
Der schenkt dir nichts, da wirst du auch schwer rauskaufen können. Also,
ja. Da habe ich nicht das Budget für.
Also, da musst du tricksen.
Da
ja, also Paul hat schon gesagt, du bist hier gelandet, beziehungsweise kamst hier nicht mehr raus wegen Clara Koppenburg. Die hat dich nämlich nominiert.
Ja, und Niklas ja auch schon vor Jahren, ne?
Ah ja.
Glaube ich.
Ach, guck mal, krieg doch was
du,
mit hier.
Hörst du auch den Podcast?
Ja, ab und zu. Ich bin kein regelmäßiger Hörer, aber ab und zu schalte ich schon auch rein, ja.
Sehr gut, sehr gut. Wie intensiv verfolgst du Frauenradsport?
Jetzt, da wir eine eigene Frauenmannschaft haben und die Lorena Wiebes gefühlt jedes Rennen gewinnt, bei dem sie am Start ist, schon ein bisschen mehr als noch zu Arche Desert-Zeiten. Aber ja, bin ich jetzt der ganz tief mit drin, auf gar keinen Fall.
Okay.
Kann ich nicht von mir behaupten. Aber das WM-Rennen habe ich gesehen und war echt enttäuscht, dass Liane da nicht das Trikot mit nach Hause genommen hat. Die war ja brutal stark.
Ich wollte schon sagen, die anderen Rennen, die haben es so ein bisschen rausgerettet auch für euch. Es sind auch ein paar Medaillen gefallen, gerade im Frauen-Nachwuchsbereich.
Ja, und hier mein zukünftiger Teamkollege da, der war ja auch brutal. Und ja, also ja, mit Liane, das war abartig. Wir saßen da alle zusammen und dann nur so, wow, was geht jetzt? Und dann legt sie nochmal einen drauf, also es war schon brutal. Und dann, ja, aber dann genau selbe Story, die Faulen wollen halt auch alle nicht mitfahren. Ne? Das ist halt echt schade, da wäre mehr drin gewesen.
Machen wir zum Ende hingehend noch paar Besenwagen-Klassiker. Hast eine gute Geschichte, wo du dich nicht an der Flasche festgehalten hast oder ausgestiegen bist wie beim WM-Rennen? Hast du mal im Besenwagen gesessen?
Oh, ja, tatsächlich, da habe ich eine tolle Besenwagen-Geschichte. Also ich bin nicht im Besenwagen gesessen, weil ich nach einem Krankenwagen war, aber es hat trotzdem mit dem Besenwagen zu tun. Und zwar war das Paris-Roubaix U19, das heißt, was war das, 2012, bin ich irgendwie halt gestürzt, überschlagen, Schlüsselbein ab, so weit, so gut, lag mein Rad darum, ich halt so hier am Leiden und so weiter und die verladen mich dann schon und dann ist irgend so ein Typ, halt da ein Zuschauer gekommen, hebt mein Rad auf und läuft damit weg und ich krieg natürlich nichts mit. Und dann steht der Besenwagen aber da, da saß ein Luxemburger drin, ich weiß schon gar nicht mehr, wer das war. Der sagt dann halt zu dem Fahrer vom Besenwagen, du, da guck mal, der klaut das Rad. Und dann wurde mein Rad noch gerettet tatsächlich, wegen dem Besenwagen.
Geil, die haben den dann verfolgt.
Es ist auch, ja, aber ich finde das eine krass, also richtig asozial sowas, ne? Da ist einer, der hat sich da seine Knochen gebrochen und dann klaut er einfach mal das Rad da von einem Junior, ne, der eh keine Kohle hat, um sich da was Neues zu kaufen. Na, aber da hat, Gott sei Dank hat da einer aufgepasst.
Nice. Okay. Ja, wie gesagt, ich habe so ein bisschen durch seinen Instagram-Account gestöbert.
Hab ich auch, Basti.
Da gibt's nicht viel, ja.
Wir werden auf jeden Fall das Bild mit Britney Spears.
Doch. Draußen. Da ist ein Klassiker dabei auf jeden Fall. Das mit Britney Spears ist ja was Basti gerade.
Aber ich habe auch rausgefunden, dass du ein großer Sauna-Freund bist.
Ich bin ein großer Sauna-Freund, das ist wahr, ja. Sauna und Schlager-Fan.
Sauna und Schlager. Großartig.
Das irgendwie wundert mich das jetzt nicht, um ehrlich zu sein. Ich bin aber ich bin froh, dass wir unsere Playlist nicht mehr so aktiv füttern, weil da auf jeden Fall auch schon.
Da hätte ich jetzt echt Material.
Ich wollte es eigentlich wieder aufnehmen. Lass doch machen.
Ja, okay, aber ich glaube, wir verlieren Zuhörende dann.
Nee, Quatsch. Es kam auf Twitter die Woche die Diskussion auf, dass das einer, oder letzte Woche war das, dass einer zufällig über die Playlist gestolpert ist und dann fast einen Unfall auf dem Fahrrad hatte, weil plötzlich Mama Lauda kam und nicht wusste, warum.
Ah, das war
sicher
Aki, oder?
Das war Aki. Das, genau, ja.
Ich find's geil, dass das so mit ihm schon assoziiert wird, das Lied.
Was, ja, klar.
Mir auf ist aber Fall. Auch irgendwie aufgefallen.
Da war ich
bei
der EM mal mit ihm und da lief das auch.
Ja. Mir ist aufgefallen, dass du auch ein begnadeter Hobbykoch bist, oder?
Ja. Also jetzt, meine Frau übernimmt es jetzt immer mehr, weil die jetzt mit den Kindern zu Hause ist, also nicht arbeitet. Und wenn ich dann vom Training komme, habe ich jetzt den Luxus, dass ich schon an den gedeckten und fertig gekochten Tisch sitzen kann. Ja, und daher ist meine Kochaktivität etwas zurückgegangen, muss ich sagen, weil vorher war ich halt dann immer der Mann, der zu Hause war, während sie dann noch arbeiten war und hat dann halt gekocht. Und das hat sich jetzt stark gedreht, aber ich koche definitiv gern und da bin ich jetzt auch im richtigen Team, oder?
Ja, das habe ich mir nämlich gedacht.
Ich sagen, gibt's jetzt so einen Ofen?
Wie viel hat das in die Entscheidung mit reingespielt, ne? Auch von Seiten von Bora, die sich jetzt nicht nur einen guten Allrounder geholt haben, sondern auch endlich mal ein authentisches Model für die Werbekampagnen.
Welcome to Expo. Oder wie hieß der Scheißspruch? Expo, welcome to the family.
Ich bin raus. Weiß ich nicht.
Aber hast du schon so einen Dunstabzug von Bora zu Hause oder kommt er noch?
Ja, kommt wahrscheinlich noch. Also wir sind auch noch am Planen zum Umbauen, aber wir sind noch in der Anfangsphase, in der Planungsphase. Aber das war schon vorm Wechsel, da wollte ich sowas haben, ja. Auf jeden Fall.
Stark. Irgendwann will ich sowas auch.
Das lohnt sich.
Kannst du empfehlen, in dem Fall.
Musst du noch ein paar Fahrer vermitteln nach Bora, glaube ich, Andi. An der Podcast-Connection wird es leider nicht mehr nicht mehr klappen.
Ja, mal gucken.
Bingo! Fahrer-Bingo!
aus deiner gesamten Karriere, wer war dein Lieblingsberufskollege, muss nicht Teamkollege sein und warum?
Uff.
Wer ist positiv aufgefallen? Boah,
das ist jetzt echt schwer.
Keiner nämlich.
Nee, keiner, ey. Ich hasse Menschen, ne?
Nee, Radfahrer im Allgemeinen.
Na, was soll ich sagen? Da gibt es eigentlich einige, gerade mit denen ich sehr viel gute Erinnerungen verbinde. Also jetzt zum Beispiel im alten Team, oder ja, beiden alten Teams hatte ich ja Roman Bardet mit dabei, was echt ein super Typ ist, und der ist echt super lässig und relaxed auch. Was man jetzt eigentlich, wenn man den so von außen sieht, denkt man, der ist so ein total verschlossener und nur professioneller Typ, der halt eigentlich nur ans Radfahren denkt und sonst nichts. Und man vergisst den Menschen dahinter eigentlich. Und ja, kann ich auf jeden Fall bestätigen, dass der auch ein echt cooler Typ ist noch.
Ich sollte dich auch für jemanden nach seiner Nummer fragen.
Für den Podcast.
Fans hat er.
Der spricht sogar halbwegs Deutsch, ne? Also ich bin mal mit ihm Deutschlandtour gefahren, das war die erste Austragung. Da stellt er sich einfach hin und redet dann da das Interview auf Deutsch. Also war ich auch schon echt schwer beeindruckt.
Krass, gute Info.
Aber ich denke, den Podcast könnt ihr nicht auf Deutsch mit ihm machen.
Ja, dachte ich mir schon.
Nee,
das wird ein bisschen schwer.
Oh, okay, auf Französisch. Das können wir alle besser.
Dann kommen.
Hat Probleme.
Kommen wir.
Oh, das ist schon raus.
Zum zweiten Teil. Wer ist negativ aufgefallen und warum?
Oh, da gibt es natürlich noch viel mehr. Also. Ja, na, ausländische Hörer habt ihr nicht so, oder? Dann nehme ich lieber einen Ausländer.
Null.
Ja, gut. Ja, mein absoluter Lieblingsfahrer im kompletten Peloton ist wahrscheinlich Clément Venturini.
Ja, Crosser.
Mit dem kann ich wirklich nichts anfangen. Das ist so ein, du alles machst du falsch und dann musst du auch noch ihm helfen und dann fährt er dir, also...
Hey, du warst so Teamkollege mit dem, oder?
Ja, das ist der schlimmste Mensch, den man sich vorstellen kann. Also richtig arrogant und also furchtbar. Den habe ich echt gefressen gehabt, ja.
Okay. Grüße gehen raus.
Yes.
Ja.
Besenwagen Worldwide wird auch mal eingeladen.
Ja, unbedingt. Yo. Also der erzählt euch auch was, ja.
Kann ich mir vorstellen. Ich bin zufrieden und mit meinem Latein am Ende. Hat noch jemand Abschlussfragen?
Nee, also ich habe jetzt die wichtigste Information, dass Nico Denz Schlager-Fan ist. Somit ist das Bild jetzt auch komplett. Von daher...
Schlager und Britney Spears.
Schlager.
Da könnt ihr auch... Britney Spears ist eine Wachsfigur. Warum auch die geworden ist, kann ich nicht sagen, warum. Ich war da mit meiner jetzigen Frau damals in London in dem Wachsmuseum und keine Ahnung, warum das Bild existiert. Ich war jung und habe noch Social Media benutzt. Ne? Also.
Mega geil. Lass drin auf jeden Fall.
Ja, definitiv. Also ich hoffe, wir dürfen es auch verwenden.
Auf jeden Fall.
Ja.
Ich mache schnell Screenshot zur Sicherheit.
das ist das Bild plus verbranntes Auto und Schlagerfan. Ich finde, da hat man schon ein ganz gutes Bild von Nico Denz dann. Also
und zwar also das völlig
für
falsche.
Für alle Musikfans unter euch, ja, unbedingt. Für alle Musikfans unter euch kann ich nur meine Schlager ist alles Playlist auf Apple Music empfehlen. Die ist der Wahnsinn. Da wurde schon gesagt.
Richtig gut.
Aber
Von Niklas Merkel, ein Kollege, der abonniert wohl Apple Music nur wegen der Playlist. Aber also, die muss wirklich gut sein.
Aber da habe ich jetzt mal, das ist eine ernsthafte Frage. Hörst du das unironisch? Also
ja, wirklich jetzt. Ohne Scheiß, so Gigi Anderson, also wirklich ganz deep bin ich dann drin. Ja.
Okay, krass. Ich stelle mir vor...
Martijn Tussfeld kann da auch Geschichten erzählen. Da gibt es auch bei Sunweb, wenn ihr mal wirklich die im Dreck wühlen wollt, da gibt es richtig tolle Videos bei Sunweb. Ich weiß nicht, ob das eine Story war oder ob die das mal gepostet haben, aber ja, auch da gibt es ganz, ganz, ganz großes Kino gibt es da.
Ich stelle mir vor, dass Leute, die Schlager hören, dass sie es auf so einer ironischen Ebene hören.
Nee.
Also auf einer Mitte-Ebene, aber es ist so...
Die fühlen das.
Nee, bei mir läuft auch SWR4 im Auto, also
okay,
das ist definitiv Fakt, also es ist das Klischee entstanden, dass ich nur sowas höre, was natürlich auch nicht stimmt. Aber Ja, doch. Guck mal, ich bin da schon ganz vorne dabei. Ja.
Okay.
Alright.
Gut.
Dann alle in diese Playlist reinfolgen. Ich bin auch bei Apple Music, unbedingt. Ich werde es nicht machen.
Ja, aber
ey, ja, da geht ja aber was.
Ihr seid auch die Einzigen in Deutschland, die bei Apple Music sind, oder?
Kann sein.
Nee, tatsächlich nicht. Also, aber ich bin da sowieso komplett in dem Universum gefangen. Also,
das hätte ich,
bin ohne da vielleicht Scheiß, auch der falsche Ansprechpartner.
Das hätte ich jetzt auch nicht erwartet, dass du ein Apple-Jünger bist. Ich hätte es erwartet, als ich vorhin gefragt habe, iPhone, dass du mir ein altes Nokia hochhältst und sagst, geht das hiermit auch? Das hätte ich jetzt, also, ne?
Medium PC.
Ich wohne im Schwarzwald, ich bin kein Höhlenmensch, ja?
Nein, aber ich hätte dich also so komplett nicht technikaffin halt eingeschätzt, weißt du, so, ja.
Nee, ich bin da ehrlich gesagt ein Freak.
Okay,
auch,
also. Gut. Ja, siehst, wieder was gelernt.
Ey, zu dieser Apple Music Geschichte kann ich zu dieser Entscheidung nur sagen, ich habe, als ich angefangen habe, wirklich irgend so ein Dings zu abonnieren, kurz gelesen, Spotify und Apple Music, und bei Apple Music stand die Zahlen den Künstlern mehr. Und es kostet dasselbe, deswegen habe ich das abgeschlossen. Das war aber der Grund bei mir. Jetzt bin ich da seit 10 Jahren verhaftet oder so, keine Ahnung.
Aber dann kannst du ja gar kein gemischtes Hack hören und Fest und Flauschig und sowas.
Was ist das?
Bei mir war der Grund tatsächlich, dass es günstiger war.
Okay, gut.
Alright. Ja, danke für deine Zeit.
Gerne.
Und
danke ebenfalls.
Wir drücken dir für...
Aber jetzt werde ich... wahrscheinlich überschwemmt mit hier Fanpost.
Ja, du kriegst jetzt Follower.
Folgen und so, ne? Jetzt geht's ab.
Abfahrt.
Jetzt bin ich Fan.
Jetzt geht die Influencer-Karriere los.
Die erste,
du musst auch für Nachwuchs
sammeln. Ja, ich jetzt quasi schon bei dir da im Schwarzwald.
War schon ein guter Auftritt, muss man sagen.
Ja, also
ja, danke. Hat mich gefreut.
Also Nico Dance ist @NicoDance. Einfach zusammengeschrieben. Nico mit C. Ganz simpel, folgt ihm. Er hat schon 4.193 Follower. Mal gucken, wie viele jetzt nach der Folge sind.
Knacken wir die 10.000? Go for it.
Was ist das jetzt, Instagram oder
Twitter? Nee, das ist Instagram. Instagram.
Okay. Ja. Alles klar, da wisst ihr besser Bescheid, was ich da an Followern habe.
Und deine Follower wollen dann auf jeden Fall Schlager-Content.
Ja, klar.
Foto mit Helene Fischer.
Ja, super, das wär's doch.
Danke dir, Nico.